Party of Area 51 machen wir heute. Mein Name ist Danny Amon, wurde schon gesagt. Ich komme von der Gesellschaft zur Erforschung des UFO-Phänomens. Das ist ein kleiner, eingetragener Verein, bei dem sich die Leute, die sich dort dafür interessieren und dort aktiv mitarbeiten, daran arbeiten, dieses UFO-Phänomen ein bisschen zu enträtseln, zu entwirren, zu lösen. Und was uns auf dem Weg dahin so begegnet, also UFO-Sichtungen, UFO-Fälschungen und UFO-Glaube, habe ich es mal genannt, davon möchte ich heute Abend so ein bisschen erzählen. Ich würde erstmal ganz allgemein was über das UFO-Phänomen erzählen. So allgemein auch wieder nicht, denn ich würde gerne direkt ein paar Beispiele für unsere Arbeit geben. Als zweites kommen wir dann auf das zu sprechen, was am besten mit den irrationalen Glaubenssystemen zusammenpasst, nämlich Deutungsmuster nennen wir das. Also die Art und Weise, wie die Zeugen, diejenigen, die so eine Erfahrung erleben, die so eine Erfahrung haben und natürlich auch diejenigen, die allgemein daran interessiert sind, also die mal irgendwas darüber lesen, wie die solche Erfahrungen und solche Erscheinungen innerhalb dieses Phänomens deuten. Dann gehe ich ein bisschen auf die Forschungsarbeit ein. Also wenn man sich nicht unbedingt an Deutungsmuster, an persönliche Überzeugungen halten will, wie kann man dann an die Geschichte rangehen? Wie kann man versuchen, da ein bisschen was zu objektivieren? Was haben wir dabei auch schon ein Stück weit herausbekommen? Und ja, am Schluss noch ein bisschen weiterführendes, vor allem zur GEP selber. Und deswegen denke ich, fangen wir auch einfach mal mit dem ersten Punkt an. Ich hatte gesagt, ich gebe jetzt so ein paar Fallbeispiele. Wir in der GEP machen das ziemlich standardisiert. Was ich hier jetzt jedes Mal einblende, ist so ein bisschen der Kopf von unseren Sichtungsfällen. Das heißt, wenn sich an uns jemand wendet, die Leute können uns anrufen. Wir haben also 24/7 da eine Hotline geschaltet. Nachts ist natürlich ein Anrufbeantworter dran. Und die können uns mailen und es gibt auch eine Datenbank im Internet, wo man seine Sichtung eintragen kann und wir uns dann dem widmen. Es gibt auch ein Webforum, also alle Kontaktmöglichkeiten, die heutzutage so denkbar sind, werden von uns ausgeschöpft und die Leute wenden sich auch an uns. Und wenn das geschieht, dann nehmen wir so einen Sichtungsfall zunächst einmal akribisch auf. Das heißt, wir erfragen, wann das Ganze geschehen ist genau, versuchen das zumindest halbwegs genau einzuschätzen und bilden daraus dann eine Fallnummer zum Beispiel, damit wir das Ganze eindeutig zuordnen können. Datum, Uhrzeit, Postleitzahl, Ort und der Zeuge wird natürlich anonymisiert hinterlegt aus Datenschutzgründen. Da müssen wir uns natürlich dran halten. Ja, und wie sowas aussieht, das sehen wir jetzt hier in dem ersten Beispielfall. 2007-05-26B, also ein Fall, der im Mai 2007 passiert ist, abends um 20.38 Uhr in der kleinen Ortschaft Taunusstein-Seitzenhahn. Da sind immer so Deutschlandkarten, so kleine eingeblendet, dass man so ein bisschen die Orientierung hat, wo das jetzt ungefähr sein soll. Wir haben einen 38-jährigen Zeugen, den Herrn Patrick W. Und für diese Zeugenberichte habe ich mir jetzt mal aufgeschrieben, was die jeweils gemailt oder gesagt haben, damit man wirklich mal einen Eindruck bekommt, wie das Ganze so abgeht. Der Zeuge hat uns, wenn ich recht mich erinnere, eine E-Mail geschrieben und die E-Mail lautet so. Zum Zeitpunkt der Aufnahme befand ich mich in Taunusstein-Seitzenhahn auf einem Balkon. Die Sicht ist Richtung Nordwesten. Meine Absicht war lediglich, den Aufzug eines Gewitters zu fotografieren. Doch auf dieser einzigen Aufnahme befindet sich rechts oben in der Ecke ein ovales Objekt, das mit wenig Fantasie ein Raumschiff ist. Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist zunehmender Mond, aber dieser befindet sich wesentlich weiter im Südwesten. Und die Sonne war weit hinter den schweren Wolken verborgen und auch weiter im Westen. So, und jetzt kommt der interessante Teil der Mail. Ich bin mir sicher, dass es sich um eine Momentaufnahme vom Durchzug einer Flotte handelt, die in diesem Bruchteil der Sekunde in unserem Raum-Zeitgefüge sichtbar werden konnte. Ich glaube, dass die Absicht der Raumschiffe eine Elektrizitätsaufladung ist, beziehungsweise die Wetterlage eine gute Deckung bietet. Ich habe dergleichen vorher noch nie gesehen, aber die Form und Erscheinung des hellen Objekts ist nicht unbekannt. Ja, unser Vorsitzender hat jetzt hier dazu geschrieben, sicherlich merkwürdig ist die Interpretation des Fotografen, es könne sich um den Durchzug einer Flotte handeln. Darauf angesprochen gab er an, dass er sich schon seit seiner Jugend mit dem Thema beschäftige und außerirdische Intelligenz nicht ausschließe. Daher gehe er von einer Raumflotte aus. Technisch ist alles möglich. Ja, ich denke, das lassen wir jetzt erstmal so wirken. Und wir gehen gleich zum zweiten Beispiel über. Ähnliche Art und Weise strukturiert. Dieser Kopf ist von uns. Und ich nenne dann wieder den Zeugenbericht. Das war hier auch wieder eine E-Mail und da gibt es auch wieder ein schönes Foto dazu. Diesmal lautet der Bericht, ist ein bisschen kürzer, war heute am Rhein spazieren, als ich diese zwei Wolken sah. Bei Vergrößerungen finde ich sehr interessant. wollte am Rhein Vögel fotografieren, als ich diese Gebilde sehr schnell Richtung Nordost zischen sah. Nach der Aufnahme habe ich nur noch die linke Wolke mit bloßem Auge noch ganz kurz Richtung Schwarzwald huschen sehen. Habe nichts verändert, wie aufgehellt oder ähnliches. So, also eine relativ kurze Mail, Foto mit dazu geschickt, fertig. Na, und wir haben dann die Arbeit. Der dritte Fall ist schon ein bisschen älter, von 1991. Der ist auch wieder abends passiert und ein bisschen hier in der Nähe, Ronneburg, das liegt in Sachsen. Und die Zeugin ist die 38-jährige Helga F. Der Fall ist ein bisschen älter, deswegen also jetzt keine E-Mail oder sowas, sondern wenn ich mich recht entsinne, haben wir mit der Helga F. damals auch persönlich gesprochen. Die Helga F. ist damals auf dem Weg zu ihrem Lebensgefährten in einer Gaststätte gewesen und hat während dieses Weges zunächst mal mehrere Lichter in V-Formation gesehen, hat aber gedacht, na gut, das ist eine Flugzeugstaffel und hat jetzt nicht weiter drauf geachtet. Dann hat sie aber festgestellt, dass auf dem Markt in Ronneburg, also dieser Stadt, kein Licht gebrannt hat und dass auch keine Straßenlampen gebrannt haben und dass auch die Geschäfte nicht beleuchtet waren. Sie hat keine Autos und auch keine Menschen sehen können. Und dann hat sie das gesehen. Quer über der Straße so ein fliegendes Untertassenobjekt, richtig klassisch, vielleicht 35 Meter über dem Boden, hat sie geschätzt. Und sie hat gesagt, dass da in dieser Kuppel ein Mann oder mehrere Männer drin gewesen sind. Die hat sie dann auch nochmal hier geschrieben, oder gemalt, gezeichnet. Und hat gesagt, dass einer dieser Männer mit einem schwarzen Stab auf sie gezeigt hat. Dann von einem Augenblick zum anderen war diese Untertasse weg. Insgesamt soll das Ganze vielleicht 3 Minuten gedauert haben. Macht vielleicht Sinn, also so kurz sowas gesehen, dann war es wieder vorbei. Als sie dann in dieser Gaststätte, wo sie ihren Lebensgefährten treffen wollte, angekommen ist, hat sie das Ganze erzählt und man ist dort ausgelacht worden. Das zum dritten Ereignis. Und jetzt haben wir vielleicht so einen kleinen Anfangseindruck bekommen, was uns so für Meldungen erreichen. Und jetzt schauen wir mal, was da alles so drinne steckt, beziehungsweise womit wir versuchen klarzukommen. Also Deutungsmuster. Wie ist das jetzt? Wir haben ja jetzt schon ein bisschen gemerkt, dass solche unidentifizierten Objekte, das heißt ja UFO, unidentifiziertes fliegendes Objekt, damit kommt der Mensch ja nicht so richtig klar, weil der ja das gewohnt ist, die Objekte aus seiner Umgebung, die er wahrnimmt, zu identifizieren, also rauszufinden, was das ist, was ihm da gegenübertritt. Und sowas wird natürlich auch ausgelöst, wenn ich irgendetwas sehe, was ich zunächst mal noch nicht einordnen kann, was ich noch nie zuvor gesehen habe in meinem Leben. Dann versuche ich, Assoziationen zu bilden, zum Beispiel. Das sieht aus wie so und so. Das könnte doch das und das sein. Dann stellen sich aber plötzlich da irgendwelche Eigenschaften raus, die zu dieser Assoziation, zu dieser Interpretation nicht passen. Dann muss ich mir eine andere aussuchen. Und so geht das weiter. Und so kommen auch die Leute, die ich hier jetzt, die Fälle, die ich jetzt beschrieben habe und die Leute, die uns kontaktiert haben, zu ihren Ergebnissen, zu ihren Deutungen. Und da gibt es verschiedene Varianten. Das eine habe ich psychologisch genannt. Das nächste soziologisch, das dritte religiös, die extraterrestrische Hypothese, auf die wir ganz genau eingehen wollen und zum Schluss noch so ein bisschen parapsychologisch, esoterisch. Das sind so die Deutungsmuster, mit denen wir uns jetzt ein bisschen auseinandersetzen wollen. Zunächst mal diejenigen, die, sage ich mal, eher am Ende einer Erklärung eines Falles stellen oder stehen, zum Beispiel die psychologische Deutung. Damit meine ich klare Fehlinterpretationen, optische Täuschungen, Wahrnehmungsstörungen. Natürlich ist es eher selten, dass jemand sowas bei sich selber bemerkt. Also kann sicherlich schon mal vorkommen, dass jemand sagt, gut, okay, was ich da jetzt sehe, das sieht eigentlich nur so aus, ist aber in Wirklichkeit was anderes. Die berühmte Fata Morgana kennt sicherlich jeder. Also so eine Luftspiegelung zum Beispiel. Sowas kann man durchaus wahrnehmen und auch als solches identifizieren. Meistens ist es aber unsere Arbeit, so eine psychologische Deutung am Ende hinzustellen und zu sagen, gut, was du gesehen hast, das war eine Fehlinterpretation. Das ist nicht wirklich das, was du gesagt hast, sondern eigentlich was ganz anderes. Oder du hast dich getäuscht, das war eine optische Täuschung. Dein Wahrnehmungsapparat hat dir was vorgegaukelt. Oder du hattest eine Wahrnehmungsstörung. Das ist natürlich auch möglich. Als Beispiel zeige ich immer ganz gerne diese Lenticularis-Wolken, die so eine Linsenform annehmen können. Das ist ein richtiges Foto hier. Und dann schon mal so ein bisschen raumschiffmäßig aussehen. Und wenn sowas passiert, dann kann man natürlich sicher sein, dass sich die Leute bei uns melden werden und sagen, da war was am Himmel, das habe ich noch so gar nicht gesehen. Wir können dann aber sagen, gut, aufgrund der Struktur und dass das ein bisschen unscharf war und dass sich das so und so am Himmel befindet und wenn wir mehrere Fotos haben, dass wir sehen können, wie sich sowas bildet oder wie sowas über den Himmel zieht, kommen wir zu einem Schluss, dass es sich um eine Lenticularis-Wolke handelt, die sehr gerne diese UFO-Form oder diese Raumschiff-Form annimmt. Das wäre die psychologische Deutung. Soziologisch steigt man ein bisschen in das Gesellschaftliche ein, also zum Beispiel die Folklore, also mündlich tradierte Überlieferungen, so Großstadtlegenden, also so Sachen, von denen eigentlich so jeder so ein bisschen was weiß, wo aber nie jemanden kennt, der das wirklich erlebt hat, sondern immer nur der Freund vom Schwager, vom Bruder oder so. Sowas in der Art. Genauso wie ein Mythos, also so ein grundlegender Erzählstoff. Medienphänomene, also das, was uns täglich im Fernsehen und Zeitung begegnet. Und natürlich die Science Fiction an sich. Das sind Sachen, die uns alle im Unterbewusstsein irgendwo begleiten. Und die nutzen wir natürlich auch, wenn es darum geht, irgendwelche Objekte zu versuchen zu erkennen, die wir eben bis jetzt noch nicht erkennen konnten. Als Beispiel zeige ich hier mal so ein paar Fotos von so alten Pulp Fiction Magazinen oder hier, das ist relativ neu. Hier so Aliens, die zwei Sachen sind sogar für Kinder. Man sieht also schon, dass auch Kinder schon mit solchen Raumschiff- und Alien-Darstellungen in der modernen Kunst und bei so Spielen und Büchern konfrontiert werden und das verinnerlichen. Also die wissen schon von dieser Deutung, die haben die auch schon mit drin. Was zu dieser soziologischen Deutung gehört, sind auf jeden Fall auch die Kontaktler. Das ist eine ganz eigene Szene, die sich schon so in den 50er, 60ern, hauptsächlich in den USA, herausgebildet hat. So 1947 rum waren die ersten UFO-Sichtungen, die so richtig schön an die Medien gelangten. Das war auch in den USA. Und damals ist dieses ganze Flying Saucer-Zeug so ein bisschen hochgekommen, interessant geworden. Und es gab in den USA einige Personen, die diese Szene oder dieses Medienphänomen für sich genutzt haben und da einen Mythos geschaffen haben oder das Ganze weitergesponnen haben. Die haben nämlich gesagt, diese fliegenden Untertassen, die habe ich auch gesehen und die sind sogar gelandet und da ist einer ausgestiegen, der ist zu mir gekommen und der hat mit mir gesprochen. Und einer, der sowas gesagt hat, ist George Adamski, den sieht man hier. Er hat sich immer gerne Professor Adamski genannt. In Wirklichkeit hat er aber nur eine Würstchenbude neben der Uni besessen. Das hat also mit dem akademischen Grad nicht so ganz geklappt. Auf jeden Fall hat der Professor Adamski eine solche Geschichte, sage ich mal, lanciert. Er hat gesagt, dass ihm solche Raumschiffe hier, das sind Originalfotos von ihm, das ist eine Zeichnung, solche Raumschiffe begegnet sind und in einer Wüste im Südwesten der USA ist so ein Raumschiff mal runtergekommen und da hat er so einen Venusier, einen blondhaarigen, ansonsten relativ menschenähnlichen Mann getroffen. Das ist hier so ein bisschen dargestellt. Und die haben so ein bisschen Worte gewechselt und dann ist der wieder eingestiegen und ist wieder weggegangen. Und Adamski hat sich berufen gefühlt, über diese Sachen zu berichten. Inhalt dieser Geschichten war meistens, dass diese Außerirdischen zu uns gekommen sind, um uns vor gewissen modernen Entwicklungen zu bewahren, die damals an der Tagesordnung und auch in den Medien präsent waren, namentlich die Atomkraft. Ende der 40er Jahre waren ja sowohl Experimente mit Atomkraft als auch die Atombombenabwürfe in Japan. Und ich denke, dass sich durchaus unter der Gesellschaft, nicht nur in den USA, damals eine Furcht vor dieser neuen Kraft, die man lernen musste zu beherrschen, breit gemacht hat. Und da hat es eine ganz eigene Art und Weise der Verarbeitung dieser neuen Atomkraft gegeben. Eine ganz eigene Form von Atomkraftgegnern, wenn man so will. Nämlich diese Kontaktler, die meistens gesagt haben, es gibt außerirdische Rassen und die wachen über uns, die passen auf uns auf. Und wenn die merken, dass wir hier mit irgendwelchen Heliumbomben oder sowas rummachen, dann schreiten die auch ein. Weil es kann nicht sein, dass sich die menschliche Rasse selbst vernichtet, weil sie da so Sachen entdeckt hat, mit denen sie noch nicht umgehen kann. Kann man eigentlich für alle Kontaktler sagen. Es gab richtig viele. Das ist wirklich nur ein Beispiel. Aber die meisten haben sich mit solchen Sachen beschäftigt. Da ging es also wirklich immer wieder darum, dass wir Technologien oder Sachen entdeckt haben, wo sie der Meinung sind, dass wir diesen Sachen noch nicht gewachsen sind und dass es da jemanden gibt, der über uns wacht und darauf aufpasst, dass wir damit keine Scheiße bauen. Das zum Soziologischen. Diese Kontaktlergeschichten, habe ich gesagt, waren in den 50ern, 60ern, auch noch in den 70ern. Ab den 70ern kam dann was anderes in der UFO-Szene hoch, nämlich das sogenannte Entführungsphänomen, die Entführungen durch Aliens. Und den Mann, den ich jetzt hier zeige, das ist so ein kleiner Hybride, der hat beides gemacht. Der hat sowohl ein Stück weit das Kontaktler-Gen in sich, als auch, dass er behauptet, er wurde von Außerirdischen entführt oder sie haben es zumindest immer wieder versucht. sein Buch, das er gemeinsam mit seiner Frau geschrieben hat, wie man hier sieht, hat es bis nach Deutschland geschafft. Und interessanterweise ist das auch das Buch, was mich selber zum UFO-Phänomen hingebracht hat. Als ich nämlich als 14-jähriger Knirps kurz nach der Wende dieses Buch in der Buchhandlung gesehen habe, konnte ich auch nicht anders als das kaufen und habe natürlich den Inhalt begierig aufgesogen. Und das war in der Tat sehr spannend. Also Ed Walters, wie er heißt, hat auch sehr schöne UFO-Fotos vorgelegt. Sieht man so nie wieder, diese Form ist ein ganz seltsames Ding. Der ist so eine Art Immobilienmakler gewesen, oder ist es noch? Und hat gesagt, dass er eben Stimmen in seinem Kopf gehört hat und auch ein Brummen in seinem Kopf hatte, wenn diese UFOs kamen. Und er ist dann raus und hat Fotos geschossen. Und diese UFOs haben versucht, ihn zu kriegen. Mit so einem blauen Strahl, den sieht man hier so ein bisschen. Die haben also versucht, einen blauen Strahl auf ihn abzuschießen und ihn damit so ein bisschen nach oben zu ziehen, hoch zu beamen. Das kennt man ja auch. Und interessanterweise ist er in der Weise herausstechend, dass es bei ihm die Aliens so gut wie nie geschafft haben, ihn zu entführen. Also so ein bisschen Macho-Gehabe war da auch dabei. Der hat immer gesagt, ja, die wollten mich zwar kriegen, aber ich habe mich dann so gewehrt in dem blauen Strahl und so. Ich habe dagegen angekämpft, bis sie mich loslassen mussten. Hat ja nichts genützt, ne? Ich bin halt doch irgendwie cooler. Die ganze Sache hat ziemlich Wellen geschlagen damals. Die Gulf Breeze Sightings hieß es damals, weil das war so ein Ort in Florida, Gulf Breeze. Und da gab es eine amerikanische UFO-Gruppe, MUFON heißen die. Die haben sich auch intensiv mit dem Fall beschäftigt. Da gab es welche, die haben gesagt, das ist doch Quatsch. Und wieder andere sind da voll drauf eingestiegen und haben Untersuchungen der Fotos gemacht und haben belegt, dass das Ganze echt ist. Anscheinend echt ist. Und das war schon damals ein ganz schöner Hype, war so Ende der 80er, Anfang der 90er. Wie gesagt, das Buch hat es bis nach Deutschland geschafft, gab dann weitere Folgebücher, die haben es nicht mehr bis hierher geschafft. Und in dem Ort sind die Leute richtig UFO-verrückt geworden. Also die haben alle ihre Kameras rausgeholt und geknipst, was das Zeug hält. Dort waren auch so ein bisschen, die Armee war dort ein bisschen stationiert und hat dort ab und zu mal eine Drohne oder sowas hochgelassen. Da ist dann natürlich gleich Aufruhr gewesen. Ein bisschen später ist der Ed Walters dann umgezogen. Und ein Reporter der damals ansässigen Tageszeitung ist zu dem Haus gefahren, wo der Ed Walters vorher gelebt hat, hat die Leute rausgeklingelt und hat mal versucht, ein paar Infos über den Ed Walters einzuholen. Infos hat er nicht so richtig gekriegt, aber die Leute haben in so einer versteckten Wand auf dem Dachboden das hier gefunden. Und naja, wie soll ich sagen, das ist schon so ein bisschen ein Totschlagargument für die ganze Geschichte. Der Ed Walters wusste natürlich nicht, wo dieses Teil herkommt. Das sind übrigens zwei Pappteller hier unten und das andere ist so aus Pappmaché gebastelt. Hat natürlich verblüffende Ähnlichkeit mit diesen Teilen hier, diesen seltsamen Teilen. Und es hat sich dann auch herausgestellt, dass dieser Ed Walters generell ein Spaßvogel war. Der hat also Kinder gehabt und er hat für die Kinder Kindergeburtstage gefeiert und hat da immer so Geisterfotos gemacht, so als Gaudi für die Kinder. Die fanden das natürlich toll, aber so eine Lebensgeschichte als Spaßvogel, der auch mit solchen Fototricks schon Erfahrungen hat, das ist natürlich, lässt natürlich aufhorchen. Und so hat sich gezeigt, dass wir die ganze Geschichte in diese soziologische Ecke schieben und nicht in die Unerklärte. Was ich aber damit zeigen will, ist, dass diese Kontaktler-Geschichte nicht wirklich abgerissen ist, sondern es hat sich immer mal wieder einer gefunden, der so versucht hat, auf diesen Zug aufzuspringen und der auch, denke ich, geschafft hat, da finanziellen Erfolg rauszuschlagen. Ganz klar kann man das sagen. So Talkshows und was es da alles gibt. Da kann man schon auch Geld verdienen. Ich weiß nicht, ob es heute noch so klappt, aber damals war das auf jeden Fall eine Möglichkeit. Und hier zeige ich mal eine Internetseite. Das ist die FIGU, die Freie Interessensgemeinschaft für Grenz- und Geisteswissenschaften und Ufologiestudien. Eine Gruppe aus der Schweiz, die sich um einen Kontaktler schart. Der heißt Billy Meyer. Und hier drüben sehen wir so ein bisschen so ein Foto. Die sind alle albern, brauche ich wirklich nicht zu zeigen, aber das ist auch so ein Kontaktler, der in den 70ern populär wurde und der hat eine richtige sektenähnliche Gemeinschaft dort in der Schweiz und die sind natürlich auch im Internet aktiv. Das heißt also, diese ganze Kontaktler-Szene, das ist kein Schnee von gestern, sondern die haben sich in das Internetzeitalter herübergerettet und die haben richtig Websites, richtig profimäßig aufgemacht und ich denke, dass sogar dieses World Wide Web diese ganze Geschichte noch ein bisschen verstärkt. Weil nämlich die Möglichkeit, im World Wide Web mal eben eine Webseite online zu stellen und dort seine eigenen Prophezeiungen oder seine eigenen Kontakte mit Aliens zu publizieren, das ist noch viel leichter als ein Buch zu schreiben oder in einer Talkshow aufzutreten, weil ich noch nicht mal meinen richtigen Namen nennen muss. Und deswegen hat dank des World Wide Web diese Kontaktler-Geschichte, also die Geschichte von Leuten, die behaupten, sie stehen in Kontakt mit außerirdischen oder sonst welchen überirdischen Lebensformen, jedenfalls Insassen der UFOs. Da steckt ja immer so ein Stück weit Erklärung drin. Ich liefere euch die Erklärung für das UFO-Rätsel. Diese Leute, die haben es heute noch einfacher als damals und demzufolge findet sich auch sowas relativ leicht im Internet. So, in diese soziologische Geschichte gehört auch etwas weniger Lustiges, nämlich diese sogenannten Reichsflugscheiben. Die Bilder habe ich allesamt aus dem Internet. Der Reichsflugscheiben-Mythos ist vielleicht so seit den 90ern, seit einigen Buchpublikationen wieder relativ populär. Ich habe hier keine Zauberei betrieben, ich habe einfach eine Reichsflugscheibe in Google eingegeben und da kommen hier schon bei der Bildersuche solche Sachen. Ne? Also ist relativ leicht zu finden. Nach diesem Reichsflugscheiben-Mythos wurden im nationalsozialistischen Deutschen Reich damals untertassenförmige Flug- und Raumfahrzeuge gebaut und auch getestet. Diesen Luftfahrzeugen werden teils enorme Flugleistungen zugeschrieben, also so richtig schön ab in den Weltraum und die können Mach 15, was weiß ich. Jedenfalls sollen sie auf einer fortschrittlichen bzw. bis heute geheim gehaltenen Technologie beruhen. Diese Reichsflugscheiben, die leider bis zum Kriegsende nicht mehr so richtig fertig geworden sind, sonst wäre der Krieg anders ausgegangen, sagen diejenigen, die das Ganze so ein bisschen propagieren. Mit ein paar dieser getesteten Prototypen haben sich dann führende Nazis angeblich nach Kriegsende zurückgezogen. Und zwar je nachdem, wen man fragt, entweder in die Antarktis, das Neuschwabenland, das wir schon genannt hatten. Das gibt es wirklich, also Neuschwabenland, das ist so eine Antarktisstation. Und dahin sollen sich angeblich diese Nazis zurückgezogen haben oder aber sogar bis zum Mond. Weil, ja, wenn die Dinger in den Weltraum fliegen können, nicht wahr, dann kann ich ja auch auf dem Mond eine Basis errichten und dann so. Also die Nazis sind jetzt auf dem Mond. Das Ganze bezeichnen wir als sogenannte rechte Esoterik. Das ist ein relativ dichter Haufen von braunem Zeug, das es schon ziemlich lange gibt. Ich denke, dem einen oder anderen ist bekannt, dass auch im Deutschen Reich damals Esoterik immer eine Rolle gespielt hat. Führende Nazis haben sich mit solchen esoterischen Dingen, so Geheimbünden und Geheimwissen, Geheimlehren immer auseinandergesetzt. Die hat das interessiert. Und letztlich hat der ganze Antisemitismus auch ein Stück weit Wurzeln in esoterischer Denke. Da gab es nämlich Leute, die dieses Herrenrassekonzept vom weißen nordischen Menschen auch in solchen Geheimlehren begründet haben. Und das war immer auch ein Quell, aus dem diese Leute geschöpft haben. Und es ist auch heute noch so. Es gibt also auch heute noch Verquickungen mit dem Irrationalen, mit dem wir uns heute beschäftigen und diesem braunen Sumpf. Das muss man mal ganz klar so sagen. Und da muss man auch ganz klar rigoros Aufklärung betreiben, wenn man weiß, worum es wirklich geht. Und das möchte ich auch hier tun. Es gab zur Nazizeit verschiedene Erfindungen und Entwicklungen von solchen sogenannten Nurflüglern oder Kreiselflüglern. Es gab damals findige Ingenieure, sicherlich auch unter der Herrschaft der Nazis und sicherlich auch Nazis selber, die versucht haben, sowas zu entwickeln, die sich für sowas interessiert haben. Drei davon waren Ingenieure, die hießen Schriever, Habermohl und Belluzzo. Und den Schrieverschen Flugkreisel, vielleicht kann man das hier lesen, den sehen wir hier mal in zwei so Abbildungen. Das haben die sich tatsächlich ausgedacht und das wollten die auch testen. Also dieser ganze Mythos hat einen wahren Kern. Leider hat es mit dem Mond nicht ganz so geklappt. Weil es kam damals tatsächlich zu ersten Testversuchen von diesen Dingern, meistens in kleinerer Form. Also dieser Nurflügler hier, der soll ja angeblich 42 Meter im Durchmesser gehabt haben. Das ist natürlich Quatsch, die haben wesentlich kleinere Exemplare getestet. Und was ist passiert? Diese Dinger sind ein paar Meter vom Boden gehopst und dann sind sie irgendwo zerschellt. Es hat sich eigentlich spätestens in den 60er Jahren herausgestellt, dass diese Form von Fluggeräten bei uns einfach physikalisch blödsinnig ist. Das funktioniert nicht. Entweder haben wir da noch nicht den richtigen Antrieb entdeckt, oder aber es ist prinzipiell keine gute Idee, in sowas abzuheben, zu versuchen. Diese letzten Versuche habe ich mal hier gezeigt. Das ist das sogenannte Afro-Car. Wurde in Kanada und in den USA bis 1961 als Forschungsprojekt entwickelt. Macht erstmal einen tollen Eindruck. Aber wenn man hier so links guckt, dann sieht man vielleicht schon, dass das ab einem Meter Höhe ungefähr instabil wurde. Und dann ist man da so geeiert. Also es war eher peinlich. Man möchte das vielleicht nicht unbedingt vorführen. Man kann das Ding aber, glaube ich, noch in einem Museum besichtigen in den USA. Aber mit Fliegen ist da einfach nichts. Das geht einfach nicht. Dieses ganze Konzept von so einer Untertasse mit irgendeinem Rotor, Propeller oder sonst was für sich gegenläufig drehenden Magneten, was sie da alles sich überlegt haben, es funktioniert einfach nicht. Und auf dieser Basis kann man dieser ganzen braunen Esoterik eigentlich die Grundlage entziehen und sagen, es stimmt bis dahin, dass das Überlegungen zu solchen Flugkreiseln gegeben hat, aber die haben nicht funktioniert. Und was nicht funktioniert, damit kann ich auch nicht auf den Mond fliegen. Das ist klar. Tja, soweit zu dem Zeug. Ein weiteres Deutungsmuster ist definitiv Religion. Ich hatte ja schon UFO-Glaube mit in den Untertitel des Vortrags genommen. Die Aliens als Engel und Dämonen zu bezeichnen, ist durchaus üblich. Sogenannte UFO-Sekten. In der modernen Religionswissenschaft benutzt man den Sektenbegriff eigentlich nicht mehr so gern. Man sagt jetzt neue religiöse Gemeinschaft dazu. Aber es wird sicherlich klar, was ich damit meine. Solche Geschichten, die einfach nicht zu den großen Religionen, die wir kennen, gehören. Und eher so kleine, nebenläufige Glaubensformen sind, wo sich nur wenige Anhänger finden. Und wo auch immer so ein bisschen der Ruch des Unseriösen haftet. Also so ein bisschen Ausbeutung und solche Geschichten. Kennt man ja. Und ich gebe auch gerne ein paar Beispiele. Das ist ein französischer Journalist, Claude Vorillon heißt er. So nennt er sich aber nicht mehr, der heißt jetzt Rael, wenn wir nach ihm gehen. Wenn man so will, ist er auch ein Kontaktler. Das hat er mit Billy Meyer gemeinsam, dessen Website ich vorhin gezeigt habe. Und am 13. Dezember 1973, auch wieder in den 70ern, will dieser Vorillon eine Begegnung mit Außerirdischen gehabt haben. Und die Außerirdischen haben ihm erklärt, dass Außerirdische die Erde und den Menschen erschaffen haben. Das ist also auch ein nicht so zu kriegender Mythos, weil ja gerade die Entstehung des Lebens auf der Erde immer noch mit Rätseln behaftet ist. Wir können da nicht alles erklären. Und da gibt es natürlich immer wieder Leute, die dankbarerweise für uns einspringen und uns dann die letzte Erklärung liefern. Rael ist so einer. Aufbauend auf dieser Lehre, dass Außerirdische die Erde und den Menschen erschaffen haben und er ja den Kontakt zu den Außerirdischen hergestellt hat, also zu den Schöpfern, sieht er für seine Rael-Bewegung auch die Rechtfertigung, mit diesem Schöpferzeug weiterzumachen. Und deswegen hat er eine Gesellschaft gegründet, die heißt Clone Aid. Und da experimentieren die fröhlich mit der Gentechnik. Angeblich haben sie auch schon geklonte Kinder auf die Welt gebracht. Auf jeden Fall soll das der Weg sein, um den Menschen unsterblich zu machen. Denn Rael sagt, die DNS ist die Seele. Da werden also einige biologische Sachen miteinander verquickt, mit den Außerirdischen und mit dem Glauben an Außerirdischen, und das Ganze in eine neue religiöse Gemeinschaft gegossen, die auch durchaus ziemlich viele Anhänger rund um die Erde hat. Jedenfalls für so eine kleine Sekte. Eine weitere, die vielleicht noch einigen von Ihnen bekannt ist, Heaven's Gate, die weltweit großes Aufsehen erregte, am 26. März 1997, um genau zu sein. Da gab es nämlich die Erscheinung des Kometen Hale-Bopp. Kennt sicherlich noch jeder, da gab es diese Fotos vor dem Jupiter. Da ist so ein Komet aufgetaucht und die Heaven's Gate-Sekte wurde geführt von einem sogenannten Marshall Applewhite. Wenn man Fotos von dem sieht, dann denkt man schon, dass der so ein bisschen auf Drogen war. In dieser Sekte herrschte auch ein außerirdischen Glaube. Und dieser außerirdischen Glaube ging so weit, dass Marshall Applewhite behauptet hat, dass sich hinter Hale-Bopp oder bei Hale-Bopp, bei diesem Kometen, ein Raumschiff befindet. Ein Raumschiff, das die Seelen derjenigen, die Heaven's Gate angehören, die Seelen dieser Leute sollen in dieses Raumschiff gebracht werden. Und leider werden die dahin gebracht, indem man Suizid begeht. Deswegen kam es am 26. März 1997 zu einem Massensuizid unter dieser Sekte. Die Leute haben sich also umgebracht. Das war damals, glaube ich, so, dass dieses Gebiet, die hatten so ein kleines Anwesen, so ein Haus, und das war sogar schon umstellt von Polizeileuten. Und die sind dann irgendwann an diesem 26. März dort eingedrungen und haben die Leute alle nur noch tot vorgefunden. Da sieht man mal, wo dieser Glaube hinführen kann. Das ist also durchaus nicht zu verachten. Dass solche Sachen, also hinter so einem Komet steckt ein Raumschiff und unsere Seelen, die kommen da rein, wenn wir uns alle umbringen. Solche Sachen kann man Leuten verkaufen und die machen das mit bis hin zum Suizid. Das ist, denke ich, schon ein bemerkenswerter Fakt. Und der gehört natürlich auch hier in unser Thema, weil da eben die Außerirdischen mit reinspielen. Religion ist also eine machtvolle Geschichte, die hier sehr stark missbraucht werden kann, muss man ganz klar so sagen. Kommen wir noch zu diesem parapsychologischen oder esoterischen, habe ich das genannt. Da zählen wir so Sachen rein wie psychische Projektionen, kollektives Unbewusstes, das ist ein Begriff von Carl Gustav Jung, die Sichtungen von Geistwesen und Channeling, also so ein mediumistischer Empfang von Botschaften übernatürlicher Wesen. Damit möchte ich eigentlich nur klar machen, dass das UFO-Thema, UFOs, außerirdische Raumschiffe, keineswegs ein abgegrenztes Thema gegenüber allen anderen ist, sondern dass es durchaus Vermischungen gibt mit anderen, sage ich mal, Mythen, Traditionen, Folkloren, Legenden, Sachen, die jeder kennt, Urban Legends, wie auch immer, Erfahrungen, die Menschen gemacht haben. Und dazu zählen auch solche Geistererfahrungen, solche Projektionserfahrungen und solche Sachen wie Channeling, also wo sich einer hinlegt und dann im Geiste Kontakt irgendwelche Botschaften von Außerirdischen empfängt. Diese parapsychologischen, esoterischen Deutungen spielen auch in das UFO-Phänomen mit rein, weil es immer wieder Erfahrungen gibt, die sich nicht ohne weiteres locker als UFO-Erfahrung verbuchen lassen, weil zum Beispiel das Raumschiff fehlt. Weil zum Beispiel derjenige, der das erlebt hat, einfach gar nicht diese Raumschiffgeschichte damit gar nicht so sehr anfängt. Auf der anderen Seite kommen die Zeugen aber zu uns. Wir sind ja die Gesellschaft zur Erforschung des UFO-Phänomens. Irgendwie müssen sie ja zu uns gekommen sein. Aber vielleicht sind sie auch auf das unidentifiziert draufgestoßen. Jedenfalls werden uns regelmäßig solche Sachen auch gemeldet. Aber jetzt kommen wir sicherlich zum Wichtigsten, die sogenannte extraterrestrische Hypothese, also dass wirklich das Plane, UFO, das Raumschiff, die Aliens. Wobei man hier sagen muss, diese Gleichsetzung vom UFO mit den Aliens, die sich im allgemeinen Sprachgebrauch so eingebürgert hat, die ist eigentlich so nicht gerechtfertigt. Im allgemeinen Sprachgebrauch, den kann man nämlich unterscheiden von der ursprünglichen Bedeutung dieses Begriffes. Was sagt man denn im allgemeinen Sprachgebrauch? Ich habe ein UFO gesehen, das ist ein außerirdisches Raumschiff. Da sieht jeder gleich sowas hier. Ne? Also irgendwie die grünen Männchen oder die grauen Männchen. Und die ursprüngliche Bedeutung war aber etwas anderes. Die kommt nämlich aus dem Militärischen. Das war in den 50ern, da hat jemand, der relativ hoch beim Militär angesiedelt war, ich glaube es war ein General in den USA, einfach vorgeschlagen, Sichtungen, die dort gemeldet wurden und die dort auch von Leuten, zum Beispiel Air Force-Piloten, gemacht wurden, die irgendwelche Sachen gesehen haben, auf ihrem Radar zum Beispiel, die nicht gleich erklärbar sind, als UFO zu bezeichnen, als unidentifiziertes fliegendes Objekt. Macht ja irgendwie Sinn. Also wenn mal irgend so ein Air Force-Flieger in der Luft ist bei einer Übung und hat auf einmal irgendwas auf dem Radarschirm, dann hat er das als UFO gemeldet. Und 2 Sekunden später hat vielleicht sich dieses UFO identifiziert und es war, was weiß ich, ein Privatsegelflieger oder irgendwas, was da aufgetaucht ist. Diesen Zwang zum Identifizieren, manchmal gehorchen dem die Flugzeugpiloten ja nicht, vor allem die Privaten. Und dann ist es eben so, dass ich auf dem Radarschirm irgend so ein Ding habe, was ich mir gegenüber nicht identifiziert. Das ist ein Flugzeug, okay, aber das sehe ich auf dem Radar nicht. Ich sehe da nur einen Punkt, der sich bewegt. Die Militärleute haben gesagt, okay, solange wie wir nicht wissen, was das ist, ist das ein UFO. Wir nennen es einfach UFO, ihr macht eine UFO-Meldung und irgendwann gucken wir, was das ist, kriegen das schon raus und dann ist gut. Dieser UFO-Begriff ist aber in die Medien gekommen und über all die Jahre, über all die Publikationen zu UFOs, wo man gesagt hat, gut, ein großer Prozentsatz von dem, was man nicht erklären konnte, ist aufgeklärt worden, aber ein kleiner Prozentsatz ist übrig geblieben und da stecken wir hier dahinter. Dafür haben wir Beweise. Und diese ganze Literatur hat dafür gesorgt oder uns dazu gebracht, dass wir heute diese Gleichsetzung betreiben und sagen, ein UFO, das ist ein außerirdisches Raumschiff. Dem war nicht immer so. Wie weit das geht, sieht man hier. Ich glaube, das war eine Videokassette oder sowas. UFOs are real. Wenn ich auf den alten Militärbegriff zurückkomme, dann sage ich, es ist Schwachsinn. Natürlich sind UFOs real. Das ist doch einfach nur eine Kategorie, in die wir all die Sachen einordnen, wo irgendein Pilot oder irgendjemand am Boden was gesehen hat, was er zunächst nicht einordnen konnte. Dann macht er eine Meldung und dann ist gut. Natürlich sind die real. Was hiermit gemeint ist, ist aber was ganz anderes. Nämlich die Außerirdischen sind real, die Raumschiffe sind real. Das wird aber nicht gesagt. Es wird gesagt, UFOs sind real. Eigentlich ist das ein Widerspruch in sich. Und wenn man sich näher mit dem Thema beschäftigt, muss man solche Widersprüche natürlich auch erkennen. So, jetzt kommen wir mal zu dem Teil der USA, der hier der Veranstaltung den Namen gibt, nämlich der Area 51. Habe ich mal ein Luftbild, da gibt es richtig detaillierte Luftbilder jetzt im Internet, kann es jetzt auch ziemlich nah ranzoomen, wenn man will. Die Area 51 ist ein militärisches Sperrgebiet im südlichen Nevada, also im Bundesstaat der USA, und ist bis heute im Besitz der Air Force und des Verteidigungsministeriums. Und die Area 51 ist eine gesicherte militärische Anlage. Und diese gesicherte militärische Anlage wurde von der amerikanischen Regierung sehr lange geheim gehalten. Ich glaube, bis in die 80er oder so haben die gesagt, Area 51, was ist das? Kenn ich nicht. Heute ist das nicht mehr so. Wie gesagt, es gibt schon Luftbilder im Internet, richtig hochauflösend. Wir wissen heute, dass die Air Force dort ihre experimentellen Flugzeuge testet. Die müssen ja mal irgendwie Fortschritt machen. Also wenn man sich so die Flugzeugtypen in den Zeitschriften, da gibt es so Zeitschriften, ja, Aviation Week und sowas in Amerika, da sind so die Flugzeugtypen referenziert, dann stößt man immer an eine historische Grenze. Man wird nie ein Air Force-Flugzeug aus dem Jahre 2010 mit all seinen Instrumenten und all seinen Fähigkeiten abgelichtet bekommen, weil die einfach auch nicht wollen, dass es der Feind in die Hände bekommt. Ist ja klar. Solche Technologie wird geheim gehalten und vor allem die Erprobung neuer Technologien wird geheim gehalten. Ich denke, das ist beim Militär nichts Ungewöhnliches und sollte erstmal nicht weiter verdächtig sein. Die Area 51 ist natürlich Sperrgebiet. Wenn man da hingeht, dann findet man da hier solche Schildchen. Und wenn man dann da trotzdem weiterläuft, dann kommt dann irgendwann mal so ein freundlicher Herr in Uniform und bittet einen, dass man doch bitte wieder zurückgeht und nimmt einem vielleicht auch die Kamera weg, wenn man Pech hat. Aber auch das, denke ich, ist verständlich. Man könnte ja zum Beispiel ein Spion aus dem Ausland sein. Dabei bleibt es aber nicht bei dem, was ich gesagt habe, sondern, machen wir gleich mal weiter, die Area 51 ist, glaube ich, nicht deswegen bekannt, weil man dort neue Flugzeugtypen testet, sondern die Area 51 ist deswegen bekannt, weil es da so viele Gerüchte drüber gibt, dass die Leute dort außerirdische Lebensformen erforschen auf dieser Militärbasis und die Raumschiffe davon. Das bekannteste dieser Gerüchte stammt von Robert Lazar, Bob Lazar, der ist hier abgebildet. Das ist 80er, 90er rausgekommen. Da ist er an die Medien getreten und hat gesagt, ich habe in der Area 51 gearbeitet. Ich bin Physiker, ich habe am Caltech und am MIT studiert und die Regierung hat mich angestellt und hat mich für diesen Job begeistert. Ich habe zugesagt und dann haben die mich in den Bus geschleppt, haben mir die Augen verbunden und haben mich zu einer geheimen Basis geführt und in dieser geheimen Basis lagerten Raumschiffe. Und diese Raumschiffe sollte ich untersuchen, ich sollte ihren Antrieb untersuchen, wie sie funktionieren. Wie diese Raumschiffe ausgesehen haben sollen, sieht man hier unten. Lazar hat das S4 genannt, Sektor 4, wo er gearbeitet hat. Hat natürlich gesagt, ja, das war in der Area 51, das ist dieser Sektor, den es da auch gibt. Und dort sollte ich diese Raumschiffe studieren. Und er hat auch ziemlich viel, sage ich mal, technisches Zeug darüber veröffentlicht und gesagt, wie diese Raumschiffe funktionieren. Gesagt, das ist so ein Antigravitationsantrieb, der funktioniert über ein Element 115, also das Element mit der Ordnungszahl 115 im Periodensystem der Elemente. Er hat gesagt, das ist ein stabiles Element, wir kennen das noch nicht. Aber wenn wir das entdecken, dann werden wir feststellen, dass wir auf Basis dieses Dings einen Antimateriestrom erzeugen können und da so einen UFO-Antrieb, so einen Raumschiff-Antrieb bauen können. Ja, das klingt ja alles toll und die Gerüchte gehen ja noch weiter. Es wird ja behauptet, dass diese Leute, die dort die UFOs untersucht haben, dieses Wissen über die Raumschiffe an die Air Force weitergegeben haben und die Air Force hat es auch genutzt, um ihre Flugzeuge weiterzuentwickeln. Und eines der Gerüchte in dem Umfeld ist zum Beispiel, dass diese Stealth-Technologie, sieht man hier oben, das ist so ein Stealth-Bomber, B-2-Bomber, also diese Flugzeuge, die so konstruiert sind, dass sie auf den Radarschirmen nicht so richtig gut sichtbar sind, was natürlich einen enormen Vorteil für die Amerikaner bedeutet hat, dass die auf Basis von außerirdischer Technologie entstanden sind. Das geht noch weiter, also da gibt es ein Buch drüber, da steht auch drin, dass der Transistor zum Beispiel, die Erfindung des Transistors in den 50ern, auf Basis von außerirdischer Technologie geschah. Ja, und im Endeffekt sind wir dann so ein bisschen von dieser außerirdischen Technologie abhängig, weil alles, was wir jetzt so an modernen Sachen kennen, basiert ja auf dem Transistor. Naja gut, das ist dann halt alles Alien-Zeug. Tatsache ist aber, und jetzt müssen wir uns auch wieder mit der Realität beschäftigen, der Robert Lazar hat gesagt, er ist studierter Physiker, aber die ganzen Einrichtungen, an denen er studiert haben will, und das sind keine kleinen Einrichtungen, Caltech und MIT sind die größten technischen Universitäten in den USA, die wussten nichts von Robert Lazar. Also ich kann ja durchaus an so einer technischen Uni auch mal anrufen und nachfragen, wie sieht's denn aus, der und der hat er denn bei euch studiert? Habt ihr da noch jemanden in den Akten? Die müssen diese Akten ja aufbewahren, da gibt's auch Jahrgangsbücher, vor allem in den USA. Und Unterlagen über Robert Lazar fanden sich nirgendwo. Und die Aussagen, die er als Physiker gemacht hat, ließen sich mittlerweile auch widerlegen. Das Element 115, von dem er gesagt hat, es wäre stabil, das ist inzwischen entdeckt worden. Ununpentium hat man das genannt. Und es ist nicht wirklich stabil, es ist sofort wieder zerfallen. Und man hat auch daraus keinen Raumschiffantrieb bauen können. Schade, aber was soll's. Jedenfalls müssen wir dadurch davon ausgehen, dass die Behauptungen von Lazar, der im Übrigen eine ziemlich zwielichtige Person ist, nicht so ganz der Wahrheit entsprechen. Dann kommen wir noch zu einer Vereinigung, die jetzt in der letzten Zeit in Deutschland relativ aktiv geworden ist, die sogenannte Exopolitik-Initiative. Exopolitik, das ist ein ganz neuer Begriff, der wurde durch einen Politikwissenschaftler aus den USA entwickelt, Michael Zeller heißt der. Michael Zeller hat gesagt, Exopolitik, wer das betreibt, der möchte einfach die Existenz Außerirdischer auf der Erde bekannt machen. Also sagen, Leute, ihr müsst euch langsam mal mit dem Gedanken auseinandersetzen, dass die Aliens hier sind. Weil wir wissen das schon seit langem, es gibt Belege dafür und es wird Zeit, dass wir das alle allgemein anerkennen. Das geht noch weiter, die ganze Geschichte, denn hier werden auch spirituelle Implikationen der Existenz fremden Lebens getätigt, wenn man so will. Es geht um so bewusstseinserweiternde Geschichten, also wenn es Außerirdische gibt und die uns weit voraus sind, auch im moralischen Dingen und im Denken allgemein, dann können wir sicherlich von dieser Geschichte profitieren. Ist ja ein vernünftiger Gedanke, leider mangels an der Prämisse. Und man setzt sich logischerweise auch mit alternativen Energieversorgungen auseinander. Da gibt es so Geschichten wie Global Scaling und freie Energie und solche Sachen. Weil auch da besteht natürlich ein Zusammenhang. Weil wenn die Aliens in ihren Raumschiffen hier sind, das hatten wir ja vorhin schon bei den ganzen Sachen, dann haben die Raumschiffe irgendeinen Antrieb, von dem wir noch nichts wissen. Und dann gibt es einen Weg der Energieerzeugung, der nicht so zerstörerisch ist wie den Hauptweg, den wir jetzt beschreiten, der für unsere Natur sicherlich ein bisschen besser ist. Ich denke, dass diese Ziele, die die Exopolitik-Initiative da anstrebt, gar nicht so schlecht sind. Wie gesagt, leider basieren sie auf einer Prämisse, die so sicher gar nicht ist. Michael Zeller ist mal gefragt worden, ja, sie möchten doch auf der Basis der Existenz außerirdischer Besucher die Welt informieren, dass sie hier sind und dass sie sich mit Bewusstseinserweiterung und mit alternativen Energien stärker auseinandersetzen. Wie sind sie denn auf die Realität außerirdischer Besucher gekommen? Da hat der Michael Zeller gesagt, das habe ich im Internet gegoogelt. Das ist vielleicht nicht ganz so die methodische Basis für eine solch doch recht umfangreiche Aussage. Aber, und das muss man ganz klar sagen, diese Exopolitik war ein durchschlagender Erfolg. Es gibt jetzt weltweit Ableger von dieser Initiative. Am 1. Juni 2007 ist auch die deutsche Exopolitik-Initiative gegründet worden. Insgesamt sind es jetzt so knapp 20 Ableger, also in knapp 20 Staaten existiert so eine Exopolitik-Initiative. Und bei den Exopolitik-Leuten stehen nicht wie bei uns, bei der Gesellschaft zur Erforschung des UFO-Phänomens, Forschung oder Untersuchung des Themas im Vordergrund, sondern die gehen von fixen Prämissen aus. Die sagen, die Außerirdischen sind hier. Das lässt sich aus verschiedenen Erfahrungen, die Menschen gemacht haben, einfach belegen. Und deswegen machen diese Exopolitiker das, dass sie Kontakte zur Politik aufnehmen, dass sie Kontakte zu den Medien aufnehmen, dass sie versuchen, das Thema bekannt zu machen. Sie versuchen zum Beispiel in Amerika Anhörungen durch den amerikanischen Kongress zu bekommen. Sie machen Interviews, sie geben Dokumentationen heraus. Sie werden also so aktiv, dass man über dieses außerirdische Thema informiert wird. Das ist ihr Ziel. Verwandt mit dieser Exopolitik-Initiative ist in Amerika das sogenannte Disclosure Project. Disclosure heißt Freigabe und das ist eine Vereinigung, die einfach regelmäßig das Hauptgebäude des National Press Club mieten in Washington D.C., und dort hochrangige Militärbeamte, ehemalige Geheimnisträger aus CIA und Air Force und anderen Militärkreisen einladen und diese Leute dort vors Mikro treten und sagen, ja, die geheimen Organisationen der USA, ja, die CIA, ja, die Air Force, ja, wer auch immer, wir wissen von Außerirdischen. Wir wissen von Raumschiffen. Also diese ganzen Sachen, die ich vorhin als Gerüchte, als Mythos, als Folklore bezeichnet habe, bestätigen diese Leute. Und das sind nicht wenige. Dieses Disclosure Project, das waren am Anfang zwei Termine im National Press Club, große Interviewtermine, die wirklich um die Welt gingen. Und da standen 20 Leute, 20 gestandene Ex-Generäle oder irgendwelche Leute, AD, ältere Herrschaften, die richtig hoch oben saßen bei der Air Force und die haben tatsächlich solche Sachen dort bekannt gegeben. Aussagen gemacht, Testimonials heißt es auf Englisch. Und da gibt es Videos dazu, kann man sich im Internet alles angucken. Diese ganzen Geschichten, die ich hier erzähle, das können Sie ruhig alles nachprüfen. Das gibt es alles im Internet, kann man alles googeln. Gibt es YouTube-Videos ohne Ende. Und man kann sich das alles in Ruhe angucken. Die Deutsche Exopolitik-Initiative, ihr Koordinator ist Dolmetscher und der hat das Ganze auch untertitelt oder mit einer Synchro versehen, sodass man das Ganze sogar auf Deutsch gucken kann. Also diese ganze Verbreitung von diesen Sachen, darin ist Exopolitik richtig gut. Und sich darüber zu informieren, das ist dank Exopolitik auch relativ leicht. Und das schlägt auch Wellen, denke ich. Das Problem ist einfach, dass wir es hier mit unbelegten Aussagen zu tun haben. Mit Erfahrungen, die man nicht einfach von Subjektiven ins Objektive ziehen kann. Da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, denke ich. Weil es einfach so ist, dass wenn jemand vors Mikro tritt und sagt, ja, es ist so, wir haben Kenntnis von Außerirdischen und wir haben ihre Raumschiffe schon verbaut in unseren Technologien, dann kann ich ihm das glauben, ich kann es ihm aber auch nicht glauben. Auf jeden Fall ist es keine Basis, um irgendwie intersubjektives Wissen zu erzeugen. Das wird nämlich anders erzeugt. Das wird im Wissenschaftsbetrieb erzeugt und das wird nachprüfbar erzeugt. Und üblicherweise ist es so, wenn mir einer gegenübertritt und sagt, ja, wir haben Kenntnis von außerirdischen Raumschiffen, dass dann mal einer irgendwann kommt und sagt, ja, dann zeig sie mir doch. Ich will sie sehen. Und diese Nachprüfbarkeit muss üblicherweise gegeben sein, wenn es darum geht, Wissen zu generieren. Und das ist die Geschichte, die hier fehlt. Bei der Exopolitik-Initiative versammeln sich Leute, die der Überzeugung sind, dass diese Geschichten, von denen ich einige vorgestellt habe, real sind. Aber diese Überzeugung ist subjektiver Natur. Und damit macht das Ganze den Sprung in die Glaubensbasis. Also man muss an eine gewisse Geschichte glauben, dann klappt es auch. Die Alternative zum Glauben sind die Verschwörungen. Weil ich habe jetzt schon eine ganze Zeit lang über die USA und das Militär und die Erforschung von UFOs geredet und die Tatsache, dass irgendwie die Obrigkeit in den Staaten und auch in anderen Ländern davon weiß, also von den Außerirdischen weiß, von den Raumschiffen weiß. Wenn ich aber von einer solchen Überzeugung ausgehe, dann muss ich davon ausgehen, dass es eine megamäßige Verschwörung hier auf der Erde gibt, und zwar eine Verschwörung der Oberen der Staaten. Weil die haben ja dann gesagt, wir wissen von Außerirdischen, wir wissen von Aliens, wir wissen von Raumschiffen, aber wir sagen euch nichts, wir sagen der Gesellschaft nichts, wir halten es unter Verschluss, weil das löst ja eh eine Massenpanik aus oder sonst was, unsere stabilen wirtschaftlichen Systeme zerbrechen, das kann nicht im Dienste der Menschheit sein, wir halten das geheim und gut. So, da gab es 1947 den sogenannten Roswell-Fall, da ist ein Farmer rausgegangen und hat da so ein paar Teile auf seiner Farm verstreut gefunden. Da war in der Nacht vorher ein ziemlich heftiges Gewitter und da war ein bisschen Gerumpel und so. Und dann hat er, wie gesagt, diese Teile gefunden und hat die zum Sheriff gebracht und die wurden dann von der US Army relativ schnell abgeholt und unter Verschluss gebracht. Und es kursiert bis heute das Gerücht, dass es sich da um ein abgestürztes Raumschiff gehandelt hat. Dieses Gerücht, dem kann man entgegentreten, weil es damals geheime Militärprojekte gab, wo Spionageballons gebaut wurden, wo die versucht haben, über Ballons, die die hoch in die Atmosphäre schicken, rauszukriegen, ob bei den Sowjets Atombomben gezündet werden. Da waren also ziemlich empfindliche Detektoren dran und die haben tatsächlich versucht, irgendwie so einen Ballon hochzujagen und der bringt dann Ergebnisse mit, ob da in den USA irgendwie seismisch oder keine Ahnung, wie die das detektieren konnten oder versucht haben, dass da irgendwie Atombombenversuche gemacht wurden, weil das war im Kalten Krieg oder zu Beginn des Kalten Krieges und nichts war wichtiger als zu wissen, ob der Feind nicht weiter ist als man selber. Und da haben die USA natürlich im Geheimen sehr viele geheime Projekte lanciert und es gibt ziemlich viele überzeugende Indizien, dass damals so ein geheimer Spionageballon auf dieser Farm niederging und die haben sich natürlich die Mühe gemacht, das schön einzusammeln, damit da nicht heißt, was machen die denn da für Zeug? Man hat dann gesagt, ja, das war nur ein Wetterballon und so. Diese Ballons, die in dem Geheimprojekt verwendet wurden, hatten aber eine andere Konfiguration. Und da kam das ganze Gerücht auf, die USA, das Militär sagt uns nicht die ganze Wahrheit, die lügen uns an. Ja, die haben gelogen. Es war kein Wetterballon. Aber es war auch kein außerirdisches Raumschiff. Die Teile geben es einfach nicht her. Aber dieses Gerücht nenne ich deswegen, weil mit diesem Gerücht in den 80ern wurde das erstmal so richtig populär, da ist ein bestimmtes Buch dazu rausgekommen. Im Fahrwasser dieses Gerüchtes sind immer wieder Sachen ans Licht gekommen, die mit diesem Roswell-Fall, mit diesem Roswell-UFO zu tun haben. Und eine dieser Sachen, die ans Licht gekommen ist, ist der sogenannte Santilli-Film. Da ist in den 90ern so ein Schwarz-Weiß-Film aufgetaucht, in der so ein seltsames Wesen hier von Leuten im Schutzanzug untersucht wird, richtig autopsiert wird, da wird eine richtige Obduktion vorgenommen, ist stellenweise ein bisschen schwer zu ertragen, also wenn man einen schwachen Magen hat, sollte man sich das vielleicht nicht angucken, weil da wird da locker der Schädel geöffnet und Kleinteile rausgeholt. Interessanterweise wird der Film immer dann unscharf, wenn irgendein Organ aus irgendeiner Körperhöhle gezogen wird, weil das Ganze nur Sabber war, das Ganze war Betrug. Ray Santilli hat eine Fälschung abgeliefert, aber die war eben verdammt cool. Und wenn man sich das anguckt, würde keiner darauf kommen, dass das Ding eine Puppe ist. Aber es war eine Puppe und die haben da Innereien von irgendwelchen Schafen reingepackt. Damals gab es ziemliche Schwierigkeiten, rauszufinden, was mit diesem Film jetzt wirklich ist. Die einen haben gesagt, ja, das ist ein Alien. Und die anderen haben gesagt, ja, das ist vielleicht die Leiche von einem Kind, das an irgendeiner seltenen Krankheit leidet oder so. Auf jeden Fall haben selbst Ärzte damals falsche Urteile über diesen Film abgegeben. Und da sieht man eigentlich, wie leicht man sich täuschen kann. Aber Santilli ist dann selber damit an die Öffentlichkeit gegangen und gesagt, okay, das war eine Fälschung, die ganze Geschichte. Und in den letzten Jahren ist dann auch tatsächlich eine Komödie rausgekommen. Der hat dann eine Komödie gedreht, wie gezeigt wird, wie dieser Film entstanden ist. Das Ganze ist so ein bisschen auf lustig, mit britischem Humor. Ray Santilli ist Brite. Der ist sicherlich auf jeden Fall sehenswert. Was ich damit deutlich machen will, diese ganzen Geschichten, diese geheime Technologie und auch die Behauptung, dass die Außerirdischen im Bunde mit den Militärkräften in den USA stehen und die Führenden, die Obrigkeiten der Staaten gesagt haben, ihr dürft Leute entführen und es so zu dem Entführungsphänomen gekommen ist. Wer an diese Tatsache glaubt, der glaubt an eine so weit verzweigte Verschwörung, dass man eigentlich auch hier sagen kann, es gibt keine rationalen Argumente, die einen solchen Glauben belegen könnten, sodass er mehr sei als nur Glauben. Das ist ein Verschwörungsglaube und dem kann natürlich jeder anhängen, wenn er das möchte, aber der lässt sich nicht rational verifizieren oder falsifizieren. Das ist eine Immunisierungsstrategie. Ich kann ja auf jedes Argument, was mir entgegengeschleudert wird, immer wieder sagen, ja, aber die sagen uns ja nicht alles. Das ist ja geheim. Die lügen uns ja an. Wir wissen es ja nicht. Wir kommen nicht ran. Die Akten werden nicht freigegeben und so weiter und so fort. Also das ist ein Selbstläufer. Ich kann mich in dieser Position immer wieder in meinen UFO-Glauben retten, aber es ist ein Glauben. Und das muss man auch ganz klar so sagen. Ist ja nichts Schlimmes. Jetzt habe ich eine ganze Menge über Deutungsmuster erzählt und darüber, wie UFOs und Erfahrungen mit Außerirdischen von den Menschen aufgenommen werden, wie sie interpretiert werden und was für weitläufige Ideen dabei entstehen und wie viele Menschen an sowas tatsächlich auch glauben und die Überzeugung zu diesen Sachen haben. Und jetzt kommt wieder die GEP ins Spiel. Wir wollen die ganze Sache nicht auf Überzeugungen, nicht auf Glauben beruhen lassen, sondern wir wollen versuchen, Forschungsansätze zu finden. Wir wollen versuchen, mit solchen Erfahrungen, die ja tatsächlich zunächst mal unerklärt sind, klarzukommen. Wir wollen versuchen, die irgendwie zu systematisieren. Wir wollen auch versuchen, die irgendwie zu erklären. Wie machen wir das? Wie begegnen wir diesem UFO-Phänomen? Da gibt es die sogenannte Forschungsausrichtung und die Forschungsausrichtung kann man in zwei verschiedene Spalten trennen. Es gibt zwei verschiedene Forschungsausrichtungen, ganz einfach. Das eine ist die sogenannte objektzentrierte. Das heißt, man betreibt Einzelfallermittlung. Man kümmert sich darum, was wirklich mit diesen Objekten los ist. Also was hat derjenige, der das im Einzelfall gesehen hat, tatsächlich gesehen? Da geht es um das Objekt. Man kann aber auch subjektzentriert vorgehen und sagen, wir machen einen humanwissenschaftlichen Ansatz. Wir beginnen uns dafür zu interessieren, warum deuten die Leute ihre Erfahrung auf diese Art und Weise? Warum deutet die Gesellschaft das? Warum ist das Thema so populär? Warum wird das in Verbindung mit Außerirdischen gebracht? Und solche Geschichten. Das sind subjektzentrierte Ansätze, da geht es um den Menschen und die Gesellschaft per se. Das hat nicht so sehr was mit den Objekten an sich zu tun. Und ich bin der Meinung, beides sind interessante Ansätze und beides sind interessante, vielversprechende Ansätze. Und deswegen verfolgen wir die bei uns auch beide, so gut wir können. Und wie wir das machen, das zeige ich jetzt mal. Bei der objektzentrierten UFO-Forschung haben wir, ich habe es mal ein bisschen hochtrabend, Vorgehensmodell genannt. Die objektzentrierte UFO-Forschung ist bei uns im Wesentlichen die Einzelfalluntersuchung. Also wir bieten, das hatte ich ja schon gesagt, eine Anlaufstelle für Leute, die ein UFO gesehen haben. Also die irgendeine Erfahrung, die irgendwas am Himmel gesehen haben oder generell irgendeine Erfahrung gehabt haben, bei dem sie etwas gesehen oder sonst irgendwie wahrgenommen haben, von dem sie nicht wissen, was es war und von dem sie gerne wissen wollen, was es war. Wir nehmen also solche Sichtungsmeldungen entgegen. Wenn wir die haben, was machen wir dann? Das haben wir schon gesehen. Wir versuchen, die zu kategorisieren, also ein bisschen zu systematisieren und Kategorien zu finden. Die zeige ich dann auch gleich nochmal, diese Kategorien. Und wir versuchen, die dialektisch zu beurteilen. Dialektisch deswegen, weil wir nicht in Anspruch nehmen, Wissenschaft zu betreiben, wenn wir Einzelfalluntersuchungen betreiben, sondern wir versuchen, unseren gesunden Menschenverstand zu bemühen, erstens. Wir versuchen, unsere Beziehungen zu bemühen, denn wir haben gute Beziehungen zum Beispiel zum Deutschen Wetterdienst oder zu Flughäfen. Die kennen uns teilweise als Anlaufstelle und mit denen können wir in Verbindung treten und können fragen, ja, wie war denn die Wetterlage an dem Abend? Ist da irgendwas Seltsames vorgekommen oder war da bei euch ein Flugzeug in der Nähe? Sowas geht also. Und wir nutzen eine wirklich jahrzehntelange Erfahrung in der Fallbeurteilung. Und wenn man jahrzehntelang sowas betreibt, da kommen einem so viele Sachen unter, dass wenn irgendwann die nächste Sichtungsmeldung ankommt, man immer etwas findet, wo man sagt, aha, sowas haben wir doch schon mal gehabt, sowas ähnliches, das war das und das. Und dann guckt man das, prüft das nochmal genau und stellt sich heraus, diese Kategorie ist sicherlich gerechtfertigt. Also eine dialektische Beurteilung, eine Beurteilung per Sprache. Wir kommunizieren miteinander, sagen, was könnte es sein und überlegen uns das ganz einfach. Keine gesicherte Methodik oder so. Soweit sind wir noch nicht. Ja, wenn wir einen Fall beurteilt haben, dann geht es entweder von vorne los, kommt der nächste Fall und wir machen weiter. Und das ist so eine kleine Endlosschleife, deswegen sind wir auch nach 30 Jahren immer noch da. Oder, zweite Sache, wir finden tatsächlich Fälle, die unidentifiziert sind und unidentifiziert bleiben, weil wir als Experten, als Fachexperten mit dem nötigen Wissen auch nicht rausfinden können, was zum Teufel das war. Und dann versuchen wir, die ein bisschen zu separieren, also eine eigene Kategorie zu bilden und die näher zu analysieren. Und wer Interesse daran hat, der kann versuchen, Theorien oder sagen wir mal Hypothesen zu bilden, was das sein könnte, was uns da begegnet. Und dann geht es natürlich auch wieder weiter. Wenn ich eine Hypothese gebildet habe, dann muss ich die versuchen zu verifizieren oder zu falsifizieren. Und dann kann ich ja sagen, wenn ich die Theorie habe, dass tatsächlich Außerirdische auf der Erde sind, dann muss es ja immer wieder Sichtungen von solchen Raumschiffen geben. Die gibt es natürlich auch immer wieder, aber dass es Raumschiffe sind, ist eben fraglich. Und deswegen geht auch dieser Part natürlich immer wieder von vorne los. Die Sichtungsmeldungen stehen immer wieder im Mittelpunkt dieser objektzentrierten UFO-Forschung. Das ist auch das, was wir am allermeisten betreiben. So, jetzt habe ich von Kategorisierung gesprochen. Wie machen wir das jetzt? Da gibt es zwei Kategorisierungen, die hier wichtig sind. Einmal vor der Untersuchung. Da teilen wir die Sichtungstypen nämlich ein in ein sogenanntes nächtliches Licht oder Nocturnal Light. Das sind alle die Sichtungen, die in der Nacht passiert sind, also wo jemand was am Dämmerigen oder am Nachthimmel gesehen hat. Das sind eben meistens Lichter. Die Frustrierten unter uns nennen das gerne die Lichtpünktchenfälle, weil es tatsächlich Fälle sind, wo jemand irgendeinen Lichtpunkt gesehen hat und sich nicht erklären konnte, warum der sich jetzt so komisch bewegt hat. Und wir sagen dann, ja, aber das war ein Satellit. Die bewegen sich immer so. Oder das war der sogenannte autokinetische Effekt. Wenn du lang genug in den Himmel starrst, dann bewegen sich die Sterne plötzlich komisch. Das sind aber deine eigenen Augenbewegungen. Das ist eine optische Täuschung. Davon wusste der Zeuge nichts und dann hat er gesagt, das Ding macht Zickzack, war aber nur ein Planet. Das gibt's einfach und das gibt's zuhauf und das ist auch der Großteil unserer Fälle, muss man ganz klar so sagen. Wenn jemand was bei Tage berichtet, dann diese Kategorisierung stammt noch aus den 40ern, 50ern und dort hat man ja den UFO-Begriff am Anfang noch nicht so gehabt, da waren das die Flying Saucers oder die Flying Discs und deswegen heißt es die Tageslichtscheibe oder die Daylight Disc. Das müssen nicht immer Scheiben sein, sondern da wird einfach alles reinsortiert, was am Tage gesehen wurde und was irgendwie den Anschein hat, als ob es ein fester Körper ist oder sowas. Da kommt natürlich eine ganze Anzahl Flugzeugsichtungen und sowas rein. Also einfach alles, was der Zeuge am Tag gesehen hat und was irgendwie zum Beispiel metallisch schimmerte oder sowas, was er ausmachen konnte und was er oftmals auch fotografieren konnte. Ich habe ja zwei Fälle davon gezeigt. Das ist eine Kategorie, die wir eigentlich so gut wie nie bekommen, Radar Visual. Das ist die Kategorie, wo Objekte nicht nur gesichtet, sondern auch durch Radar bestätigt werden konnten. Das fällt sicherlich oft in die Kategorie von irgendwelchen Flughäfen oder gar militärischen Anlagen und dann kommen wir natürlich an die Radardaten nicht ran. Manchmal ist das aber der Fall, manchmal werden solche Radardaten freigegeben und es gibt auch tatsächlich also solche Fälle, wo visuell etwas ausgemacht wird am Himmel und dann einer das Militär verständigt oder derjenige, der das gesehen hat, war vom Militär und hat da beim Radar sich gemeldet und hat gesagt, ja, habt ihr was auf dem Schirm? Ich sehe da was Komisches. Und die hatten tatsächlich was auf dem Schirm. Schwierig ist bei solchen Fällen immer, die Korrelation herzustellen, weil es sich herausgestellt hat, dass für viele dieser RV-Fälle diese Korrelation nicht gegeben ist. Dass die Gefahr besteht, dass jemand was am Nachthimmel sieht, zum Beispiel einen Planeten, den er nicht richtig deuten kann, weil es bestimmte Umstände gibt, die diese Erscheinung seltsam machen für ihn. Und er meldet sich dann beim Radar und Radar hat was auf dem Schirm, aber das ist eigentlich was anderes, was die auf dem Schirm haben. Und diese Verbindung wird nachträglich hergestellt, weil ich gesagt habe, ja, ich habe ja was gesehen, habt ihr was auf dem Schirm? Und wenn die was auf dem Schirm haben, ja, dann ist das ja das, was ich gesehen habe. Das ist aber nicht notwendigerweise gesichert, sondern dieses Gesicherte muss man natürlich auch erstmal herstellen. Deswegen Radar Visual, das klingt erstmal toll, eine bestätigte Sichtung, instrumentell gemessen, aber wie gesagt, die Korrelation, dass es auch wirklich das gleiche Objekt war, das da einerseits auf Radar erschien und andererseits von jemandem gesehen wurde, die muss auch hergestellt werden, damit das Ganze gültig ist. So, jetzt kommen die ganzen Nahbegegnungen, Close Encounters heißen die. Das sind wahrscheinlich die interessanteren Fälle. Das sind die Fälle, wo nicht nur jemand was am Himmel gesichtet hat, sondern wo jemand eine Erfahrung hatte, die wirklich richtig nah an ihn rankam. Von so einer CE1, Close Encounter of the First Kind, Nahbegegnung der ersten Art, spricht man, wenn so ein Raumschiff oder was auch immer der Zeuge gesehen hat, auf ihn ziemlich nah rankam. Also da gibt es wechselnde Annahmen, aber so 250 Meter oder sowas. Wenn sowas so nah rankam, dass der Zeuge Strukturen an dem Objekt ausmachen konnte, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwas Herkömmliches ist, geringer als bei den anderen Fällen. Weil er ja auch mit einem gesunden Menschenverstand versehen ist in den meisten Fällen. Und wenn dann Hubschrauber landet, dann macht keiner so eine Sichtungsmeldung. Sondern die macht er wirklich, wenn er eine Erfahrung hat, wo irgendetwas nah an ihn rangekommen ist, was er zum Teufel noch nie gesehen hat und was sich verdammt seltsam benommen hat. Und die Fälle gibt es natürlich auch. Schlimmer noch, die Close Encounter of the Second Kind, die wir dann, ein Fall, hauen wir in diese Kategorie, wenn es Wechselwirkungen mit der Umgebung gab. Es gibt also zum Beispiel Berichte, da ist ein Ding runtergekommen auf unserem Hinterhof und das hat, ist irgendwie gelandet und ist dann wieder abgeflogen und am nächsten Morgen bin ich raus und da war verbranntes Gras. Da waren Streifen verbranntes Grases oder ein Kreis, wo irgendwie das Gras verbrannt war. Oder ich habe, während ich dieses Objekt gesichtet habe, habe ich plötzlich Kopfschmerzen gekriegt. Ich habe in meinem Leben noch nie Kopfschmerzen gehabt oder tränende Augen oder sonst irgendwas. Oder mein Hund, meine Katze, meine Haustiere, die sind plötzlich wild geworden oder die sind weggelaufen, die haben riesen Angst gekriegt. Oder, was hier mit dem Auto, das Symbol mit dem Auto, deswegen, weil es Sichtungen gibt, wo der Zeuge sagt, als das Objekt richtig rangekommen ist an mein Auto, da ist der Motor plötzlich ausgegangen. Ich konnte nicht weiterfahren. Ich musste an den Rand und hab's versucht, aber das Ding ließ sich nicht wieder starten. Erst als das Raumschiff oder das UFO wieder weggeflogen ist, konnte ich mein Auto wieder anmachen. Das gibt's auch. Und deswegen sagen wir, das sind Fälle, in denen es Wechselwirkungen mit der Umgebung gab. Auch hier wieder der Korrelationsgedanke. Wenn jemand plötzlich schlecht wird oder er Angst bekommt oder Kopfschmerzen bekommt, weil er so ein UFO sichtet, was er noch nie gesehen hat, dann heißt das nicht notwendigerweise, dass das Raumschiff da oben mystische Strahlen aussendet, die Kopfschmerzen machen, sondern einfach nur, dass jemand überfordert ist mit einer Situation. Und da kann man natürlich auch schon mal Kopfschmerzen bekommen oder die Augen drehen oder was auch immer. Und ein Auto stirbt auch mal ab. Und dass es nun zufällig genau dann abstirbt, das kann zum Beispiel sein, weil der Zeuge irgendwie hektisch wurde, als er am Steuer saß. Vielleicht hat er das Ding abgewürgt, hat es gar nicht gemerkt. Solche Sachen, die dem Zeugen nicht sofort einsichtig werden, und deswegen ist es ja auch eine UFO-Sichtung für ihn, die müssen wir versuchen auseinanderzuklamüsern, weil diese Korrelation die Sache erst interessant macht. Erst wenn tatsächlich irgendwie nachgewiesen werden kann, dass so ein UFO das Ding auch wirklich verursacht hat, den Streifen im Gras, das verbrannte Gras oder die Kopfschmerzen, was auch immer, dann wird es interessant. Und das muss man vorher separieren. Ja, und die CE3, die nahe Begegnung der dritten Art, über die es auch einen Film gibt, die unheimliche Begegnung der dritten Art von Steven Spielberg, sicherlich die bekannteste der Klassifikationen, die wenden wir auch an. Das ist die Klassifikation, bei der eben jemand behauptet, Insassen gesehen zu haben. Also hat irgendjemand einen Flugkörper gesehen und da ist jemand ausgestiegen oder da ist jemand drin gewesen und der hat mich angeguckt oder irgend sowas. Also jemand sieht Wesen, irgendetwas, was scheinbar intelligent agiert hat. Ich sage deswegen scheinbar, weil Intelligenz natürlich auch wieder eine Sache ist, die zu belegen ist. Das sind alles nur vor der Untersuchung getroffene Kategorisierungen und es ist keineswegs ausgesagt, dass es sich bei allen diesen Sachen um ein Raumschiff mit Außerirdischen gehandelt hat, sondern im Gegenteil, es gibt natürlich CE3-Fälle, die wir vollständig erklären konnten. In dieser Kategorie hauptsächlich psychologisch, also der Zeuge irgendwie in einer Situation war, wo was mit ihm nicht gestimmt hat. Das kann von der Drogeneinnahme bis hin zu irgendwelchen Erkrankungen vieles gewesen sein. Aber es ist einfach klar, dass bis hin zu diesen wirklich sehr seltsam erscheinenden Fällen, wir sagen dann, es ist ein Fall mit hoher Strangeness, mit hoher Anomalie, mit einem hohen Anomaliefaktor, dass auch solche Fälle erklärbar sind, das ist ganz klar. Das ist, denke ich, Teilergebnis unserer Arbeit. Aber machen wir erstmal mit den Kategorisierungen weiter. Wir haben gesagt, wir packen die Fälle vor der Untersuchung in eine Kategorie, damit wir die besser voneinander trennen können. Wenn man mit der Untersuchung fertig ist, dann gibt es auch Kategorien. Und diese Kategorien sind noch ein bisschen wichtiger, weil die nämlich darauf abzielen, ob wir das Ding identifizieren können, was der Zeuge gesehen hat, oder ob uns das nicht gelang. Dann gibt es die Kategorie IFO, eindeutig die Hauptkategorie, diejenige, wo ein Objekt von uns eindeutig identifiziert sein oder werden konnte. Als nächstes die Kategorie Near-IFO. Das Objekt ist einer normalen Erscheinung ähnlich, konnte aber von uns trotzdem nicht eindeutig identifiziert werden. Und es weist nicht mehr als zwei anomale Merkmale auf. Das ist also so ein Zwischending, wo wir sagen, ja, das könnte ein Hubschrauber gewesen sein, aber dieses eine Detail, was der Zeuge gesagt hat, dass es plötzlich riesengroß geworden ist oder irgend sowas, das passt nicht ins Schema. Das ist, ein Hubschrauber macht sowas nicht. Und deswegen sagen wir dann, das ist ein Near-IFO. Wir sind ziemlich sicher, dass es vielleicht ein Hubschrauber war, aber so ganz können wir es doch nicht belegen. Dann nutzen wir diese Kategorie. Die nächsten Kategorien heißen nicht mehr IFO, sondern UFO. Problematic UFO, von den Unidentifizierten sicherlich bei uns die am häufigsten benutzte Kategorie. Ein Objekt, was nicht eindeutig identifiziert wurde, was wesentliche anomale Merkmale zeigte, die aber auch unter extremen Bedingungen bei herkömmlichen Erscheinungen auftreten können. Das ist das Problem. Eine mögliche Identifizierung ist nicht eindeutig auszuschließen bei einem solchen Problematic UFO, weil wir sagen, dass es immer Situationen gibt, wo ein Zeuge etwas unter so einem dummen Zufall irgendwie von so schief unten oder sonst wie gesehen hat, dass wir das heute nicht mehr rekonstruieren können, dass es aber möglich ist. Also da gibt es die verschiedensten denkbaren Sachen. Wetterlagen, bei denen man irgendwas nicht richtig identifizieren kann. Oder was jetzt in letzter Zeit immer so hochkommt, sind so hochgewedelte Mülltüten, wo die Leute Fotos von machen, die teilweise bis hoch in den Himmel geweht werden. Das ist einfach nur eine Mülltüte oder irgendeine Plastetüte, was aber auf dem Foto dann echt seltsam aussieht. Entweder können wir die dann identifizieren oder es gelingt uns nicht. Es ist aber weiterhin denkbar, möglich. Dann wenden wir diese Kategorie an. Jetzt kommen die heißen Dinger, die Good UFOs. Ein Fall, der so viele anomale Merkmale aufweist, dass eine herkömmliche Erklärung sehr wahrscheinlich ausgeschlossen werden kann. Das vergeben wir also wirklich nur, wenn jemand gesagt hat, hier, da war ein fester metallener Körper, der ist gelandet, dann sind Leute ausgestiegen und die sind wieder eingestiegen und das klar belegen kann. Und wir zu dem Schluss kommen, dass diese Erfahrung einfach nicht anders erklärbar ist. Dass der nicht lügt, der Zeuge unseres Wissens. Dass wir keine Anhaltspunkte gefunden haben, in dem das Ganze psychologisch erklärbar ist, soziologisch erklärbar ist. Irgend so eine Art und Weise. Dann packen wir das Ganze in die Good UFO-Kategorie und sagen, das ist ein ziemlich guter Anwärter für eine Erfahrung, die nicht erklärt werden kann und die unerklärt bleiben muss. Aber ein Raumschiff ist es deswegen immer noch nicht. Weil es ist nur eine Kategorie. Und wir sagen damit nur, dass eine Erklärung fehlt. Ja, und dann kommt die Kategorie, die wir noch nie angewendet haben und die, glaube ich, auch für keinen UFO-Fall der Welt angewendet werden sollte. Weil wenn wir so weit wären, dann hätten wir tatsächlich die Außerirdischen als Realität hier bei uns. Das Best UFO, das so viele anomale Merkmale aufweist, dass eine herkömmliche Erklärung, und jetzt kommt das Stichwort, eindeutig ausgeschlossen werden kann. Wenn wir so weit sind, dann können wir an die Wissenschaftler rantreten und können sagen, pass auf, das Ding hier, das ist gemessen, das ist gesichtet, das ist fotografiert, das ist gefilmt, das ist ein Raumschiff, Mann. Wenn wir so weit sind, dann haben wir sie. Aber so weit sind wir nicht. Noch lange nicht. Best UFO hat sich tatsächlich noch nie gefunden. Ich rechne auch nicht damit, dass wir diese Kategorie jemals zum Einsatz bringen. Ist auch schwierig, weil da wirklich Bedingungen herrschen müssten, bei denen man das Ganze wirklich so sicher gemessen haben muss wie möglich und Messinstrumente ohne Ende. Und solche Daten haben wir einfach in den seltensten Fällen vorliegen. Sie haben ja gesehen, dass meistens sind es irgendwelche E-Mails, wenn man Glück hat, mit einem Foto dran. Und sowas kann per se kein Best UFO werden, weil einfach diese Grundlage, um eine herkömmliche Erklärung eindeutig auszuschließen, die Grundlage ist einfach hier nicht gegeben. Aber es gibt diese Kategorie. Kleine Hoffnungsträger. So, wie ist das jetzt mit der subjektzentrierten UFO-Forschung? So richtig viel will ich nicht drüber verlieren, weil wir uns ja heute mehr um die UFOs selber, um die Außerirdischen und um die Deutungsmuster kümmern wollten. Aber in der subjektzentrierten UFO-Forschung möchte man untersuchen, wie diese ganzen gesellschaftlichen, sage ich mal, Einrichtungen, diese ganzen Gruppen, die ich hier mal skizziert habe, der Staat, die Wissenschaft, die UFO-Szene, damit meine ich uns Freaks, die sowas machen, die sich für sowas begeistern, die sowas toll finden, die sowas untersuchen, die Fiktion, die Science-Fiction, also die ganzen Bücher, die ganzen Filme, die Abertausende von Medien, mit denen wir mit Aliens und sonst was überschwemmt werden, bis hin zu Werbung und was nicht alles, die sogenannte öffentliche Meinung, der Common Sense, die Allgemeinheit und die Medien, die Nachrichtensendungen, die TV-Dokumentationen, was es alles gibt. Wie wirkt das alles zusammen und bildet das UFO-Phänomen? Denn das UFO-Phänomen sind nicht nur die Sichtungen, die ich hier beschreibe und die Sichtungsmeldungen und die Außerirdischen oder sonst was, sondern das UFO-Phänomen kann man weiterfassen und kann sagen, alles, was von diesen Gruppen, diesen Teilen der Gesellschaft, die ich hier skizziert habe, alles, was von denen kommt und was irgendwie mit Außerirdischen oder sonst was zu tun hat, alles das lässt sich unter UFO-Phänomen subsumieren. Und dann kann man natürlich fragen, was war zuerst da, die Henne oder das Ei? Was war zuerst da, das Alien-Buch oder das echte Alien, das es angeblich gibt? Und diese Einflüsse, zum Beispiel von der Science-Fiction, auf Erlebnisse, auf Erfahrungen, die lassen sich untersuchen und die lassen sich auch belegen. Und da gibt es sehr interessante Studien und sehr interessante Leute, die sich mit solchen Sachen beschäftigen. Und das ist immer ein Blick wert, weil das auch wieder auf die objektzentrierte Geschichte zurückwirkt. Wenn man nämlich zum Beispiel sagen kann, dass der Außerirdische, den dann der Sichter, der Zeuge, der Melder gesehen haben will, ziemliche Ähnlichkeit hat mit einem Außerirdischen, der, was weiß ich, vor 2 Wochen im Fernsehen erschien, dann ist das einfach ein Hinweis, dem man auch nachgehen muss. Und so beeinflussen sich diese Forschungsgebiete, diese Interessengebiete auch wechselseitig. Man muss da auch immer als Experte sozusagen immer so ein bisschen up-to-date sein, was diese ganzen klar als fiktional ausgegebenen Sachen angeht, weil das einfach einen Einfluss auf die Leute hat, auf die Menschen hat und eben auch damit auf die UFO-Sichter und UFO-Melder hat. Und diese Geschichte, die sich mit den Menschen und der Gesellschaft und wie sie sich mit dem UFO-Phänomen auseinandersetzt, zu tun hat, das ist die subjektzentrierte UFO-Forschung. So, Forschungsansätze habe ich jetzt eine ganze Weile genannt. Ein bisschen Ergebnisse habe ich auch schon durchblicken lassen. Sagen wir es nochmal ganz klar. Die objektzentrierte UFO-Forschung hat herausbekommen, und es ist eigentlich unter seriösen Organisationen Konsens. Über 90% aller an uns und an andere gemeldeten an andere Organisationen gemeldeten Sichtungen lassen sich identifizieren. Ganz klar, ist meistens 95%, 98%, so in dem Bereich. Im Umkehrschluss, 10% aller Sichtungen, weniger als 10% aller Sichtungen bleiben unidentifiziert, bleiben unerklärt, sicherlich die Interessanten an der ganzen Sache. Diese unidentifizierten, unerklärten Sichtungen sind aber heterogen. Damit meine ich, dass diese Geschichten nicht zusammenpassen, dass die gesichteten Objekte sich unterscheiden, dass jeder was anderes gesehen hat, dass die Aliens sich von Sichter zu Sichter unterscheiden, dass sie jedem was anderes erzählt haben und dass Einzelzeugen in diesen Fällen überwiegen. Das ist auch eine wichtige Feststellung. Weil wenn wir so einen Massensichtungsfall hätten, wo das Alien dann vor 30.000 Menschen aussteigt, denke ich, dann haben wir den Best-UFO-Fall ja auch wieder gegeben. Ich hatte aber gesagt, den haben wir nicht. Soweit unsere Ergebnisse, die sich auch mal in einer Fallstatistik zusammenfassen lassen. Die ist schon ein bisschen älter, aber die neuen sind auch nicht groß anders. Also die Zweitstelle hinterm Komma ist jetzt nicht das Wichtige. Wir sehen hier, dass wir um die 66% IFOs haben, die Near-IFOs 16%. Ein großer Anteil, von dem ich jetzt noch nicht gesprochen habe, ist der mit den ungenügenden Daten. Ich hatte ja gesagt, es kommen immer wieder Beschreibungen rein, wo uns einer nur eine Mail schreibt. Und dann kann es eben auch mal passieren, dass wir dann zurückschreiben, ja, wir hätten noch einige Fragen an Sie und dann kommt keine Antwort mehr. Dann haben wir einfach eine Geschichte, die so für sich im Raum steht und die wir einfach so auf Basis dieser Erzählung einfach nicht weiter beurteilen können, weil die Grundlage dafür einfach gar nicht mehr gegeben ist. Und sowas hauen wir dann einfach in ungenügende Daten rein und sagen, wir haben einfach nicht genügend Basis, um hier auch nur überhaupt irgendeine Erklärung in Betracht zu ziehen. Und das ist ein ganz beträchtlicher Prozentsatz, weil es einfach immer wieder zu Abrissen in den Kontakten kommt. Manche Leute haben da einfach keinen Bock mehr oder irgendwie fanden das mal cool, ein UFO zu melden und dann ist es wieder gut oder so. Und ist wahrscheinlich auch was Erklärtes oder wie auch immer, auf jeden Fall fehlen die Daten. Viele, das ist interessant, melden sich auch Jahrzehnte, nachdem die irgendwas Unerklärliches gesichtet haben. Da kommt dann so ein Anruf, ja, ich habe 1978 mal was Tolles gesehen. Ich weiß nicht mehr, wann das war genau. Das kann auch 79 gewesen sein oder 80 oder 81. Ich weiß auch nicht mehr, wer dabei war. Ich weiß auch nicht mehr, wo es war, aber es war genial. Und nicht wahr? Ist ein bisschen schwierig dann. Deswegen haben wir so eine Kategorie aufgemacht. Problematic UFOs haben wir 5% fast und Good UFOs 1%. Also wenn ich jetzt nicht wirklich was Falsches sage, dann sind es nach wie vor im einstelligen Bereich die Problematic und die Good UFOs gemeinsam. Also diejenigen, die wir wirklich sagen, sie sind unerklärt. Das sind, als ich das letzte Mal gezählt habe, waren es 7. Und wie gesagt, die sind ziemlich heterogen. Interessant ist vielleicht noch diese IFO-Near-IFO-Verteilung. Hier steht an allererster Stelle noch das Lichteffektgerät. Das ist ein Relikt aus den 90ern. Damals gab es diese, und gibt es natürlich auch heute noch, diese Disco-Strahler, wo die in den Himmel so riesige Skytracker, nennt man das, Strahlen produzieren und dann so drehen und so. Da gab es Anrufe und Briefe ohne Ende. Oh, ich habe ein sich drehendes Raumschiff am Himmel gesehen. Das war so milchig weiß und so. Und nach 3 Stunden ist es dann aus gewesen. Ja, und es ist immer im Kreis, immer im Kreis. Das ist der absolute Wahnsinn. Es hat wirklich eine Weile gedauert. Und das ist auch eine interessante Erfahrung aus der ganzen Forschung. Genau, jeden Samstag, richtig. Es kommt jeden Samstag, ganz genau. Und das ist auch eine interessante Erfahrung, dass sich solche Geschichten, wenn die neu sind, wenn die aufkommen, dass es dann erstmal eine ganze Zahl von Leuten gibt, die keinen Plan mehr haben, was das eigentlich ist. Und wenn sich das dann so langsam durchgesetzt hat, also der Prozentsatz an Lichteffektgeräten, der uns heute noch gemeldet wird, der ist verschwindend gering. Also ich glaube nicht, dass das noch 17% sind. Was jetzt immer noch in Mode ist, sind diese sogenannten Modell-Heißluftballons, aber wahrscheinlich nicht mehr lange. Himmelslaternen heißen die jetzt neuerdings. Die gibt es mindestens seit den 70ern. Die waren damals aber ziemlich teuer und ziemlich aufwendig. Die konnte man, ich glaube, nur bei einer einzigen Adresse in Deutschland bestellen. Und da hat man einfach so einen Heißluftballon. Das ist aus so einem Material wie so Mülltüte, so Plastik. Und da ist unten eine Schale befestigt, wo eine Kerze oder irgendwas drin ist. Das zündet man an und dann kann man das in den Himmel aufsteigen lassen. Ist richtig cool, macht richtig Spaß. Aber wie gesagt, bis vor kurzem waren die relativ teuer. Und dann kamen Importsachen aus dem fernen Osten. Die waren wesentlich billiger. Das waren nur noch Reis, Papier und Draht und unten so ein bisschen Wachs. Wenn man da nicht aufgepasst hat, dann ist so ein schmelzender Wachstropfen runtergekommen, wenn man den so auf die Hand gekriegt hat oder so, dann kann man sich eine richtige Verbrennung einhandeln. Also die Dinger waren kreuzgefährlich und die waren sogar noch gefährlicher. So gefährlich, dass die zum Teil gedroht haben, Häuser in Brand zu setzen. Ich glaube, es kam sogar zu einem Hausbrand. Dann hat sich langsam durchgesetzt, dass die Bundesländer diese Dinger verbieten, weil das einfach zu gefährlich ist. Wenn da sowas runterkommt und da irgendwo, was weiß ich, ins Heu rein oder sonst wo, dann brennt es ganz schnell. Ich glaube, vorletztes Silvester habe ich noch unzählige am Himmel gesehen. Letztes Silvester waren es nur noch zwei. Die werden auch nicht mehr verkauft. Gibt es auch hier in Thüringen nicht mehr, soweit ich weiß. Ich habe jedenfalls keine mehr gesehen in letzter Zeit. Und ich denke, dass deswegen dieser Hype, wir hatten eine regelrechte Sichtungswelle 2007, 2008, der Oberhammer, was da an Sichtungsmeldungen reinkam, alle orange flackernde Lichter am Nachthimmel, die sich langsam oder in Formationen bewegt haben, intelligent gesteuert natürlich, meistens Fotos dabei, ist immer relativ einfach zu identifizieren, muss man natürlich ein bisschen aufpassen, dass man das auch sichert, es kann auch mal was anderes sein, kann auch mal ein Satellit gewesen sein, muss man ein bisschen nachhaken, aber das war eine riesige Welle, wir sind zum Teil mit den Sichtungen nicht mehr klargekommen, die kamen schneller rein, als wir sie beantworten konnten, absoluter Wahnsinn. Und dieser Hype flacht natürlich jetzt ab, weil man das Zeug nicht mehr kaufen kann und weil es verboten ist teilweise. Und so ist das eben immer wieder, dass so Ideen, so Sachen so aufkommen, dann gibt es so einen Hype und dann flaucht das wieder ab. Und wenn es so einen Hype gibt, dann haben wir immer ein Problem, weil dann uns wieder die UFO-Meldungen kommen. Was aber ein konstanter Punkt ist, sind natürlich immer Flugzeuge und Hubschrauber, weil die in dümmlichen Situationen so erscheinen können, dass man eben nicht denkt, es ist ein Flugzeug oder ein Hubschrauber. Ich habe selber schon Hubschrauber gesehen, die waren ziemlich nah, da hat man keinen Ton gehört, weil einfach der Wind in eine Richtung ging, dass der den Schall so ein bisschen mitgezogen hat. Und dann hört man einfach nichts und sieht nicht, wie sich da oben irgendein Propeller dreht. Und dann sieht es irgendwie komisch aus. Und das gibt es einfach immer wieder. Genauso gibt es immer wieder Sterne, Planeten, bis hin zum Mond. Es gibt immer wieder UFO-Meldungen, die der Mond waren. Ob die Zeugen dann alkoholisiert waren oder nicht, ist eine andere Frage, aber es gibt auch immer wieder einfach Zeugen, die nicht wissen, was der Unterschied zwischen einem Stern und einem Planet ist. Es ist damals zu DDR-Zeiten, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber da gab es in der 10. Klasse das Fach Astronomie und da hat man so ein Grundwissen darüber, über die Himmelskunde mitbekommen. Das gab es nicht überall und demzufolge ist der Bildungsstand über diese Sachen, die man am Himmel, am Nachthimmel sieht, einfach hochgradig unterschiedlich. Und es gibt halt, wie gesagt, immer noch Leute, wenn die mal einen Planet sehen, dann ticken die aus. Weil die da einfach, was weiß ich, ihr Leben lang nie so richtig auf den Himmel geachtet haben und dann glotzen sie plötzlich doch mal und dann ist da mal die Venus und ist ein bisschen hell am Morgenhimmel oder so. Die heißt ja Abendstern und Morgenstern, weil man sie so schön sehen kann zum Teil. Und dann ist die ziemlich hell und dann sagen sich die Leute, Junge, so hell kann doch kein Stern sein, das gibt's doch gar nicht. Und dann rufen die an und sagen, es hat immer an derselben Stelle gestanden. Ich habe dann nachher nochmal geguckt, das war immer noch da. Verfolgt mich das oder was? Auf jeden Fall, da gibt es sogenannte Astronomieprogramme. Wir setzen sowas ganz gerne ein. Gibt es auch im Internet, da kann man so ein bisschen, gibt man einfach das Datum ein und die Zeitangabe relativ genau, wenn man die hat, gibt man die genau ein und dann sieht man den Himmel zu diesem Datum, zu dieser Zeit. Und da kann man einfach sehen, aha, da ist die Venus am Himmel gewesen. Und dann fragt man den Zeugen, haben sie neben dem hellen Objekt, was sie gesehen haben sie daneben denn noch irgendein helles Licht gesehen? Dann sagt er meistens, nee, noch ein helles Licht war da nicht. Wenn er sagt, ja, da war noch ein helles Licht daneben, das war wahrscheinlich die Venus, aber da war trotzdem dieses helle Objekt, dann weiß man natürlich, dass es die Venus nicht war. Aber in den meisten Fällen haben sie nicht noch ein zweites Objekt gesehen. Und dann kann man mittels solcher Astronomie-Software relativ genau rausfinden, was das war. Interessant ist sowas auch für Satelliten oder so. Da gibt es auch Programme oder Internetseiten, wo man sich anzeigen lassen kann, wo bestimmte Satelliten gerade heute über Nachthimmel flitzen. Sowas nutzen wir natürlich gut und gerne. Ja, das Gleiche gilt für Meteore, Feuerkugeln, also Sternschnuppen und solche Geschichten. Es gibt immer wieder Leute, die sowas noch nie gesehen haben. Vögel und Insekten bei Fotos. Gibt es immer wieder so verwischte Fotos, wo irgendjemand ein Insekt fotografiert hat, das aber nicht mitbekommen hat, weil man in den wenigsten Fällen beim Knipsen dann darauf achtet, ob da gerade mal eine Fliege durchs Bild zoomt. Und dann, das ist das Charakteristische, meistens hinterher, ja, gesehen haben wir nichts, aber dann hinterher, als wir das Bild gesehen haben, haben wir gedacht, was ist denn das da? Ja, und das wollten wir jetzt mal einschicken. Das ist dann meistens, lässt dann meistens schon hellhörig werden. Und dann sind das meistens irgendwelche schnellfliegenden Geschichten, die es einfach geschafft haben, sich ein Stück weiter zu bewegen, während die Blende offen war. Und dann ist es verwischt. Und es war aber trotzdem ein Vogel oder ein Insekt. Da gibt es ganz charakteristische Figuren auf Fotos. Wir können das relativ gut identifizieren. Zeppeline und Luftschiffe kann auch nicht jeder. Wolken, ich hatte ja gesagt, diese Lenticularis-Wolken, die sehen manchmal richtig seltsam aus. Wir haben jetzt letztens erst vor ein paar Tagen wieder ein Foto reinbekommen, da ist innerhalb so ein Wolkenstreifen und innen drinne ist nochmal so ein scheibenförmiges, dichteres Etwas, keinen Plan. Wir wissen im Moment noch nicht, ob es wirklich eine Wolke ist oder irgendein Fotoartefakt oder sowas. Arbeiten wir noch dran, aber kommt immer wieder rein. Psychologisch nennen wir Fälle, bei denen also nachweislich der Auslöser im Kopf des Menschen war. Manche hat mal seine Brille nicht auf oder irgendwie, kam tatsächlich zu einer optischen Täuschung oder jemand war unter Drogeneinfluss oder sonst was. Schwindel, 1% Schwindel. Entgegen dem, was ich bisher erzählt habe, ich habe ziemlich viel erzählt über irgendwelche Schwindler und Gaukler, ist Schwindel relativ selten. Es ist relativ selten, dass uns jemand wirklich verarschen will und wirklich ein Bild einschickt und sagt, hier, guck mal, voll das Raumschiff und Es gibt da so einige Sachen, wo wir ein bisschen aufpassen müssen. Für das iPhone gibt es zurzeit eine App, wo man richtig UFO-Fotos basteln kann. Man fotografiert also in den Himmel und dann kann man sich ein UFO, ein passendes Raumschiff aussuchen aus mehreren vorgefertigten Bildern und es da einfügen. Wir hatten jetzt den ersten Fall, wo jemand, der hatte das noch ein bisschen verzerrt. Relativ clever, der Bursche. Es gibt ja auch noch so Bildbearbeitungen fürs iPhone, sodass man dann direkt am Telefon das Ganze noch bearbeiten und dann per Mail an uns versenden kann. Da sind wir natürlich sehr glücklich drüber, ja. Aber wie gesagt, wir bleiben da am Ball und wenn so eine App rauskommt zum Beispiel, dann gucken wir uns an, was das da für UFO-Typen gibt. Interessanterweise haben die aus früheren UFO-Fällen auch rausgeklaut und die sind auch uns bekannt. Und wenn uns jemand so ein Foto einschickt, dann vergleichen wir das natürlich. Wir fragen auch immer, was für ein Kameratyp, mit welchem Ding hast du es denn fotografiert? Wir kriegen dann relativ schnell raus, aha, das war ein iPhone. Ja, das löst sich einfach. Also solche Schwindelgeschichten sind relativ selten und die lösen sich auch auf. Sonstige 28,09%, da sind jetzt alle Sachen drin, die wir jetzt nicht noch so aufzählen konnten. Einzelne Sachen wie zum Beispiel die Mülltüte, die ich vorhin genannt habe. Solche eher abstrusen Geschichten, die aber auch immer wieder passieren. Ballons habe ich übersprungen. Da gab es mal eine ganz interessante Geschichte mit so einem rechteckigen Teil, was dann ziemlich genau die Form eines SpongeBob-Ballons hatte. Wir haben uns dann so einen SpongeBob-Ballon gekauft und haben dann nochmal ein Testfoto gemacht und es hat tatsächlich so ausgesehen wie das Foto, was man uns geschickt hat. Es ist ja meistens immer so, dass irgendjemand irgendwo einen Ballon verliert oder hochlässt und ein anderer fotografiert das dann. Also nicht derjenige, der das Ding verloren hat oder so, sondern irgendjemand sieht das und denkt, großer Gott, was ist denn das da oben? Was für ein hässliches Teil! Da gibt es mittlerweile so viele verschiedene Ballonformen, dass man da einfach auch nicht mehr auf der Höhe der Zeit sein kann. Also ich habe da vorher auch nicht gewusst, dass man da jetzt SpongeBob am Himmel rumfliegen lassen kann. Muss auch wirklich nicht sein. Aber jetzt greife ich mal zum Abschluss wieder unsere Beispiele auf, weil ich möchte sie ja jetzt auch nicht hier ohne Erklärung nach Hause gehen lassen. Das Beispiel 1, das ich gezeigt hatte, das war das mit dem Durchzug der Flotte. Jetzt gehen wir erstmal auf die Kategorisierung ein. Wir haben das Ganze als Daylight Disc kategorisiert, weil es ja am Tageshimmel erschienen ist und es ist für uns ein IFO. Warum ist es für uns ein IFO? Weil wir der Meinung sind, dass es auf Fotos bestimmte Artefakte gibt, die sich nennen Linsenreflexionen und die sich nennen Wassertropfen. Diese Lensflares sind natürlich ultra bekannt, weil die jetzt als Stilmittel in Science-Fiction und sonstigen Filmen immer wieder gerne eingesetzt werden. Also wenn die Kamera so an der Sonne oder so vorbeigleitet, dann sieht man immer wieder diese Dinge hier. Das sind haben die was mit der Kamerablende zu tun, deswegen können die auch zum Teil rechteckig sein. Es ist sogar so, dass teilweise bei CGI-Filmen diese Lensflares künstlich gebastelt werden, damit das Ganze echt wirkt. Manche übertreiben es dabei. Also wer den neuen Star Trek-Film gesehen hat, da waren Lensflares ohne Ende. Ich konnte bald nichts mehr sehen, als ich aus dem Kino kam. Und das andere sind Wassertropfen. Wenn man Wassertropfen oder Staubteilchen anblitzt mit der Kamera und davon ein Foto schießt, dann sieht das Ganze so aus, wie dort rechts. Da gibt es so Kollegen, die sagen dann, das Ding heißt Orb und das sind Geistwesen, die sind intelligent. Ich bin nicht dieser Meinung. Ich glaube, dass sich die meisten derartigen Fotos erklären lassen und dass es auch mit dem Foto, das ich Ihnen gezeigt habe und mit dem Fall, den ich Ihnen beschrieben habe, so ist, dass wir eine Lichtquelle hier auf der Seite haben und dass wir anhand dieser Lichtquelle Linsenreflexionen ausmachen können, hier oben in dem Bereich. Und dass wir hier unten diese Sachen, die mit dem weißen Pfeil dargestellt sind, Wassertropfen oder Staubteilchen nennen können. Der Mensch hatte das ja vom Balkon aus fotografiert. Vielleicht hat er eine geraucht dabei oder so. Das reicht manchmal schon. Da kann man wunderschöne von diesen Orb-Bildern machen. Also wir denken, dass es sich hierbei um Besonderheiten des Fotos, um Kameraartefakte, wenn man so will, handelt. Und uns liegen genügend Referenzfotos vor, dass wir sagen können, es handelt sich bei diesen tatsächlich um erklärbare Geschichten. Und die Sache mit dem Raumzeitgefüge und dem Durchzug der Flotte und der Elektrizitätsaufladung ist sicherlich dem geschuldet, dass sich tatsächlich dieser Zeuge seit seiner Jugend mit dem Thema beschäftigt. Das fragen wir auch immer ab. Thematische Vorbelastung nennen wir sowas. Und das beziehen wir immer in unsere Untersuchungen mit ein. Irgendwie muss da ja auch sowas gekommen sein. Ich meine, heutzutage ist es tatsächlich so, dass man thematische Vorbelastung eigentlich bei jedem setzen kann, weil die Leute einfach, jeder kennt das einfach heutzutage. Es gibt einfach keinen, der hier in unserer modernen westlichen Zivilisation aufwächst und noch nie was irgendwie von einem Alien oder von irgendwelchen Raumschiffen gesehen hat. Und deswegen muss man da immer aufhorchen. Und wenn man dann nachfragt und sagt, ja, das hat mich schon immer interessiert und die Raumschiffe und cool, was es da gibt. Ich habe auch viele UFO-Bücher. Sowas muss in die Untersuchung mit einfließen. Gibt aber auch eben immer wieder Leute, die sagen, nee, mit sowas habe ich mich nie beschäftigt, das ist doch Blödsinn und interessiert mich nicht und ich will einfach nur wissen, was ich gesehen habe. Und die dann auch wirklich dankbar sind, wenn wir sagen, ja, das war das und das. Dann sagen die, ach super, wäre ich nie drauf gekommen, habe ich noch nie von gehört. Und toll, danke, das gibt's auch. Aber machen wir mal mit unseren Beispielfällen weiter. Beispiel 2. Es war diese Geschichte, der Mann, der am Rhein spazieren war, als er diese zwei Wolken sah. Wir haben mit der Erklärung, die dieser Mensch abgegeben hat, einige Probleme. Weil wir der Meinung sind, dass sich hier drinnen etwas spiegelt. Und weil wir der Meinung sind, dass dieser Busch oder Baum hier nicht umsonst verwischt wurde. Also nicht absichtlich verwischt, sondern einfach aufgrund der Umstände, wie das Foto entstanden ist. Diese Spiegelung führt uns zu der Annahme, dass dieses Foto im Inneren von irgendetwas gegen eine Fensterscheibe fotografiert wurde. Wir erinnern uns, der Zeuge hatte ja gesagt, er war spazieren, als er die zwei Wolken gesehen hat. Und dieses Foto ist einfach mit dieser Erklärung nicht konsistent. Dieses Foto wurde aus einem sich bewegenden Teil herausgeschossen, in dem sich etwas gespiegelt hat. Dann könnte man relativ leicht drauf kommen, dass es sich hierbei möglicherweise um einen Zug gehandelt hat. Und jeder, der schon mal Zug gefahren ist, weiß, dass die Züge innen beleuchtet sind und dass es da so Spotlights gibt. Und zwei dieser Spotlights können sich sehr leicht im Fenster spiegeln und dann kann man auch sehr schnell so ein Foto machen. Wir sind also zu dem Schluss gekommen, dass es sich bei diesem Foto um einen Schwindel handelt, bei dem uns absichtlich jemand in die Irre führen wollte, indem er gesagt hat, ja, ich bin mal kurz mit dem Hund raus und dann habe ich das gesehen, habe das fotografiert. Der wurde dann auch nochmal zur Rede gestellt, hat es aber nicht so richtig zugeben wollen. Die Merkmale des Fotos sind aber eindeutig. Ob es jetzt wirklich ein fahrender Zug oder was auch immer war, auf jeden Fall wurden diese Aufnahmen nicht aus dem Freien heraus gemacht, sondern da spiegelt sich was und das bewegt sich. Und deswegen ist es, denke ich, gerechtfertigt, wenn wir diese Objekte hier für Spiegelungen von irgendwelchen Lichtquellen im Inneren eines Raumes, ob es ein Zug oder eine Wohnung, was auch immer war, halten. Also einer der seltenen Fälle, wo wirklich jemand absichtlich irgendwie, wie es scheint, die Unwahrheit gesagt hat zu diesem Foto. Es waren jetzt die zwei Fälle, wo die objektzentrierte Forschung zum Tragen kam, weil es uns tatsächlich um das Foto selber ging und da geht es uns automatisch um die Objekte. Es gibt aber auch Forschungsergebnisse der subjektzentrierten UFO-Forschung. Die sind vielleicht ein bisschen vager hier, aber nichtsdestotrotz wichtig. Wir müssen ganz klar sagen, es hat Untersuchungen gegeben ohne Ende. UFO-Sichter oder Melder unterscheiden sich nicht systematisch von der Normalbevölkerung. Also die Ansicht, das sind alles Spinner, kann getrost ins Reich der Märchen verwiesen werden. Es sind keine Spinner, es sind ganz normale Menschen, zum überwiegenden Teil ganz normale Menschen, die sich an uns wenden. Und wenn oder der ein oder andere geistig Gestörte da mal drunter ist, dann ist der Anteil dieser geistig Gestörten nicht höher als in der Normalbevölkerung auch. Und wenn sich die Normalbevölkerung an uns wendet mit ihren UFO-Meldungen, dann ist es zu erwarten, dass aus dieser Normalbevölkerung eben auch mal sich Menschen wenden, die aus der Klapse anrufen. Und das ist uns auch tatsächlich schon geschehen. Also es rufen auch tatsächlich mal Leute aus geschlossenen Anstalten an und sagen, ich habe schon seit Ewigkeiten Kontakt mit irgendwelchen Wesen und mein Nachbar findet das überhaupt nicht toll auf dem Zimmer und die Pfleger geben mir dann immer eine Beruhigungstablette. Ich mag das nicht mehr, ich wollte das mal aufdecken. Und das gibt's auch, aber das ist einfach im Rahmen des Normalen. Und deswegen, es gibt einfach keine psychologischen Besonderheiten von UFO-Sichtern oder UFO-Meldern. Aber es gibt eine Besonderheit, die ganz wichtig ist, nämlich dass die Interpretation der eigenen Sichtung, wie ich sie geschrieben habe, immer vom eigenen Erfahrungsschatz beeinflusst wurde oder wird. Weil Wahrnehmung eben kein Geschehen ist, so wie man sich das früher vorgestellt hat, dass der Zeuge so eine wandelnde Videokamera ist, der alles abspeichert in seinem Kopf und uns dann eins zu eins wiedergibt. Ein Zeuge ist nun mal kein Messinstrument, ein Zeuge ist ein lebendes menschliches Wesen, der auf Basis seines Erfahrungsschatzes denkt und handelt. Und wie wir das in Betracht ziehen oder wie sich das äußert, das zeige ich mal anhand dieses dritten Falles, der ja etwas seltsamer war. Dieses Raumschiff mit dem Männchen, das mit dem Stab auf die 38-jährige Frau gezeigt hat. Wir haben diesen Fall nicht lösen können, weil uns einfach die Anhaltspunkte fehlen. Ich denke mal, dass es durchaus gerechtfertigt ist, hier von einer anomalen Erscheinung zu sprechen. Wir haben aber hier, was ich schon gesagt habe, einen Einzelzeugen, also jemand ganz allein, der das gesehen hat, niemand weiter. Und wir haben auch dieses Os-Faktor nennt man das manchmal in der UFO-Forschung, wenn man so will, wo dann plötzlich alles ganz still wird und die Lampen sind aus und es ist kein Auto und es ist kein Mensch da, wo irgendwie der Hinweis darauf schon gegeben ist, dass hier vielleicht ein veränderter Bewusstseinszustand eingenommen wird, in dem solche Erfahrungen gemacht werden. Mehr kann ich dazu nicht sagen, aber das ist einfach ein Anhaltspunkt in die Richtung. Ein weiterer Anhaltspunkt ist das Symbol, das die Frau gezeichnet hat, als sie diese Männchen hier gemalt hat. Da gibt es so ein charakteristisches Symbol am Gürtel dieser Männchen. Wir haben diesen Fall übrigens eingeordnet als Nahbegegnung der dritten Art, weil Insassen gesichtet wurden. Und es ist ein gut UFO-Fall, weil wir, wie gesagt, keine herkömmliche Erklärung, eine herkömmliche Erklärung sehr wahrscheinlich ausschließen können. vielleicht besteht die Möglichkeit, dass der Mensch irgendeine Form von Bewusstseinszustand einnehmen kann, über den wir noch nichts Näheres wissen. Solche Sachen sind ja ziemlich alt, wenn man so an schamanische Erfahrungen und solche Geschichten denkt. Die sind natürlich auch unter Drogeneinfluss entstanden, aber es besteht immer die Möglichkeit, dass hier noch Sachen verborgen liegen, von denen wir einfach noch nichts wissen, die wir noch nicht genügend erforscht haben, die sich aber im Inneren einer Person abspielen oder mit einem Kontakt zu einem Außen, was wir noch nicht kennen. Das ist einfach alles Spekulation, wir wissen es nicht. Deswegen Good UFO. Und ich möchte nochmal auf dieses Symbol am Gürtel hinweisen und dass sich auch hier ganz stark in der Kuppel des UFOs zeigt, nämlich auf dem Hauptcomputer, wenn man mal so will, ich nenne das mal so. Die Zeugin, habe ich ja schon gesagt, kommt aus den neuen Bundesländern, war starke Raucherin, hat F6 geraucht und wer genau hinschaut, der findet das Symbol hier wieder. Das soll jetzt nicht sagen, dass die Helga F. einfach hier uns angeschwindelt hat und uns belogen hat oder dass sie einfach so im Delir war, dass sie ihre F6-Packung abgezeichnet hat. Aber das meine ich damit, wenn ich sage, dass der Erfahrungsschatz der Zeugen in die Schilderung einfließt und dass man nicht einfach alles objektiv für bare Münze nehmen kann. Ich kann ja jetzt auch sagen, ja, die hatten so eine Gürtelschnalle und auf deren ihren Hauptcomputer war so ein Symbol mit drei Blättern drauf. Und dann frage ich mich, warum Aliens Symbole mit drei Blättern machen und sagen, ja, die haben eine ganz besondere Pflanze und was weiß ich. Dann fange ich an, auf einer Basis zu spekulieren, die diese Spekulationen einfach nicht hergibt. Und deswegen muss man hier ganz vorsichtig sein und immer wieder sagen, die Details eines solchen Falles, die müssen nicht notwendigerweise aus dem objektiven Geschehen herauskommen, sondern die können immer auch aus dem eigenen Kopf stammen, aus dem eigenen Erfahrungsschatz. Die können hinzugedichtet sein, weil man über die Jahre was vergessen hat. Die können in der Aufregung, in der Kommunikation mit hinzugedichtet werden. Und da gibt es so viele mögliche Einflüsse auf Wahrnehmung, auf Erinnerung und auf Wiedergabe eines Geschehens, dass wir die nie und nimmer alle ausloten können. Und das steht immer zu bedenken, sodass wir nie letztlich irgendwie auf Basis einer Einzelerfahrung, sage ich mal, so einen UFO-Fall für bare Münze nehmen können, so wie er uns geschildert wird. Es sei denn, es gibt halt wirklich ein Foto und da ist das jetzt auch noch drauf, dann ist das was anderes. Ja, weiterführendes, was bleibt noch übrig zu sagen? Die Gesellschaft zur Erforschung des UFO-Phänomens. Wer sich dafür nochmal näher interessiert, wir haben eine Webpage, wie jeder andere auch, ufoforschung.de, das ist relativ einprägsam. Und wir geben auch eine Publikation heraus. Wir machen das nicht nur in Vorträgen, geben es den Leuten nicht nur in Vorträgen bekannt, sondern wir machen das auch so, dass wir ein Heft herausgeben, das Journal für UFO-Forschung, das UFOF, in dem wir unsere Sichtungsmeldungen publizieren, in dem wir die Kategorisierungen publizieren und in dem wir auch publizieren, wie wir versucht haben, das Ganze zu erklären und wie wir zu einer Erklärung gekommen sind. Also wer sich da wirklich up-to-date halten will, der kann mal in dieses Journal für UFO-Forschung reinschauen. Das hat auch eine eigene Website, da kommt man aber dann über ufoforschung.de drüber. Tja, und was lässt sich als Fazit des ganzen Erzählten von mir jetzt hier eigentlich ziehen? Da zeige ich immer ganz gerne dieses schöne Bildchen. Und ich habe es jetzt eigentlich schon bei dem letzten UFO-Fall gesagt. Die Erfahrung, die man macht oder die ein UFO-Zeuge macht, die beurteilt er in seinem Kopf mit seiner Ratio oder seiner Irratio, wenn man so will. Er beurteilt sie rational, aber er beurteilt sie vielleicht auch irrational. Und das ist der Knackpunkt an dem ganzen UFO-Phänomen. Das sieht man hier so dargestellt an dieser Scheibe, die der Zeuge sichtet und die dann im Kopf zum Alien wird. Damit ist das eigentlich ganz klar dargestellt. Das Alien ist erst im Kopf entstanden. Ob das jetzt wirklich da draußen im Raumschiff sitzt oder nur da drin im Kopf ist, kann ich nicht abschließend beantworten, weil es dazu bisher nur Überzeugungen gibt. Aber ich kann mit Sicherheit sagen, dass das Rationale und auch das Irrationale im UFO-Phänomen eine ganz wesentliche Rolle spielt. Und die habe ich versucht heute darzulegen. Besten Dank.